Fritz. Podcast.
Blue. Feiner, Holger, feiner. Holger, danke, dass du sogar meinen Hund übers Radio bespaßt hast. Mir war es eine große Ehre, dein Einbeiniger zu sein über jahrelange Morgensendungen. Einige meiner Highlights waren, du liegst auf dem Boden und spielst Schieb den Wal zurück ins Meer. Dein ewiger Charme mir gegenüber, ich sag nur hässlich, hässlich. Und denk immer dran.
Oneida, be so quick and Malexa closed. Please contact airport information desk.
Ja, eigentlich wollte ich die Sendung ganz normal anfangen. Das war... Hallo Frank.
Hallo.
Das war Susanne Wündisch übrigens. Lange Jahre meine Redakteurin, als ich hier die Radio Fritzen am Morgen gemacht habe. Dann rumpeln wir uns in die Sendung. Ich habe mir so einen schönen flüssigen Einstieg überlegt gehabt.
Na, dann mach den doch.
Ja, mach ich jetzt auch.
Wir hören die alle zu.
Blue Moon. Ja, die nächsten zwei Stunden seid ihr wieder eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Um euch zu einem Thema ins Benehmen zu setzen. Das Thema, das es heute zu besprechen gibt, das ist das Ende der Arbeit, habe ich diese Sendung genannt. Zu Gast, habe ich gerade schon gesagt, ist Frank, genauer Frank Rieger. Frank Rieger hat zusammen mit Constanze Kurz ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Arbeitsfrei. Und da geht es um, ja...
Eine Reise zu den Maschinen, die uns ersetzen.
Eine Reise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Ihr habt ein Buch geschrieben über eigentlich den Verlust der Arbeit.
Oder wir haben uns halt angeguckt.
Wie nenne ich das?
Nein, wir haben uns angeguckt, arbeiten wir denn noch so? Wie viele Menschen sind denn noch so in diversen Bereichen unterwegs? Und haben uns so angeguckt, was in der Landwirtschaft passiert, beim Brotmachen, beim Getreideernten, beim Mühlenmahlen und so. Also die ganz einfachen Dinge, wo früher richtig viele Menschen unterwegs waren. Mhm. Und dann haben wir herausgefunden, da arbeitet halt kaum noch jemand. Und der Grund dafür war, dass wir verstehen wollten, was passiert eigentlich in Branchen, wo so richtig fett automatisiert wird. Und dann haben wir uns angeschaut, was ist in Zukunft so? Also was kommt denn aus den Labors, was kommt aus den Fabriken und den Universitäten in Zukunft so an Technologiewellen, die noch mehr Menschen von der Notwendigkeit zu arbeiten befreien oder von der Möglichkeit arbeiten zu dürfen befreien.
Warum gerade Brot? Also warum habt ihr euch gerade ihr habt euch den kompletten Prozess Brot angeguckt?
Der Grund dafür war, weil wir eine Branche suchten, die halt so ein bisschen zugänglich ist, wo jeder denkt, da weiß er was drüber.
Ja.
Die uns auch so ein bisschen interessiert, weil man will sich auch nicht langweilen an Bücher schreiben.
Mhm.
Und wo die, sag mal, die Quote von wie viele Leute arbeiten da früher, wie viele Leute arbeiten heute total drastisch ist.
Also hast du da konkrete Zahlen finden können? Wie viele?
Also so ein Bauer mit Pflug, also Pferd und Pflug, so hat so 4 bis 5 Leute ernährt.
Mhm.
Heute ein Bauer mit irgendwie aktueller Technik so in Deutschland auf halbwegs guten Böden ernährt so 330 Leute.
Wow.
So, das heißt, es ist so die Quote, von denen wir reden. Das heißt also die.
Das sind 60. Das 60-fach.
Genau.
Wow.
Ja.
Was ist aus den Leuten geworden, die jetzt nicht mehr 5 Leute ernähren? Also, was ist aus den Bauern mit dem Flug geworden?
Naja, also ich meine, gut, viele von denen haben wahrscheinlich BWL studiert.
Als Webdesigner.
Also, Webdesigner, Radiomoderator,
Mediengestalter.
Genau. Nee, na klar, arbeiten die halt heutzutage in anderen Branchen, aber es hat natürlich auch wieder eine Weile gedauert. Und gut, in der Landwirtschaft ging es so einigermaßen, weil da halt immer noch die Industrialisierung war und dann noch wie der Krieg dazwischen kam und so. Das ist, da waren die Wandlungen jetzt nicht gar so brutal und drastisch wie in anderen Branchen. Da sind wir mal zum Beispiel Weber, ja, als die mechanischen Webstühle eingeführt wurden. Das erinnert euch dunkel so irgendwie das Weber-Gedicht aus der Schule so.
Da erinnere ich mich nicht dran, aber ich kenne halt den Weber-Aufstand.
Ja, genau, der Weber-Aufstand und so. Die, das waren halt Aufstände gegen Automatisierung de facto. Ne? Also da ging es halt darum, dass plötzlich die Jobs weg waren. Und zwar ziemlich plötzlich, weil die haben halt Maschinen gekauft und dann standen die Leute auf der Straße. Und aus diesen Verwerfungen sind ja auch die deutschen Sozialsysteme entstanden, im Grunde. Also halt diese Arbeitslosenversicherung und diese ganzen, so um halt so einen Puffer zu haben, wenn mal wieder so eine Technologiewelle des Weges kommt, dass die Leute halt nicht auf der Straße stehen, sondern halt irgendeine Art von sozialer Sicherung haben. Und die interessante Frage ist halt nur, wenn jetzt richtig viel davon auf einmal kommt, hält es dann noch? So reicht es dann? Können wir dann noch immer sagen, es funktioniert? Und die Frage haben wir ein bisschen versucht zu beantworten, so eine richtige, finale Antwort haben wir nicht gefunden, aber doch eine ganze Menge interessante Details, aus denen man sich so ein bisschen selber so ein Bild formen kann.
Und wie sieht das aus, das Bild?
Dass wir viele Branchen haben, die ein bisschen überraschend daherkommen, wo Automatisierung stattfinden wird, also wo Computer insbesondere halt unsere Arbeit übernehmen werden, wo wir noch so eigentlich denken, das sind so typisch menschliche Tätigkeiten. Na, also so denken zum Beispiel oder sprechen oder so. Ne?
Ist nicht?
Naja, also wenn du zum Beispiel so ein Callcenter dir anguckst,
ja.
Da ist halt, wird halt auch nicht mehr so viel gedacht. So, da sind die meisten Menschen, die da arbeiten, müssen halt irgendwie so Skripts von ihrem Bildschirm abarbeiten. Und die sitzen da eigentlich nur noch, weil die Sprache zu, also Text zu Sprachinterface und Sprache zu Textinterface ist halt noch ein bisschen zu schlecht sind.
Würde denn der Computer verstehen, was ich antworte? Na gut, der geht ja davon aus, dass ich
meine, Siri versteht dich manchmal sogar, ne?
Ja, aber Siri ist in der Lage, Worte, die ich reinspreche, in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben. Aber ist Siri auch in der Lage zu verstehen, was man
sagt? Du kannst Siri Fragen fragen und Siri antwortet dir sinnvoll.
Echt? Habe ich noch nicht gemacht. Einmal habe ich Siri gefragt, wo bist du gebaut worden? Das wollte sie mir nicht sagen.
Nein, gucke, so intime Fragen kann man Computern auch nicht stellen.
Aber liegt irgendwo noch auf Soundcloud.
Wenn man sie nicht näher kennt, dann sind sie da so ein bisschen picky. Ne? Aber tatsächlich ist halt so, Sprache auswerten ist, wenn man sie dann einmal aus dem Telefonrauschen raus hat, nicht mehr so ein großes Problem. Das heißt, also in dem Bereich ist so einer der Bereiche, die wir identifiziert haben, wo es halt relativ zügig gehen wird, also wo Menschen sehr schnell durch Software ersetzt werden. Das ist halt auch so ein typischer Effekt, dass halt der Mensch vor dem Computer wird durch Software im Computer ersetzt. Mhm. Das ist halt so die nächste Welle, die an vielen Stellen kommen wird. Andere Sachen sind halt
wird sowas, so ein Ding, wäre so ein Ding, dann das müsste doch theoretisch dann auch verbal hackbar sein, oder?
Naja, hängt davon ab, wie schlecht die Software ist. Also insofern würde ich sagen, ja.
Es wird doch dann auch ein Mordspaß, irgendwie davon den Protokollen abzuwweichen, die vorgehen natürlich wollen.
Na gut, wahrscheinlich wird es dann einfach nur Insistenz sagen. Das ist aber interessant. Berichten Sie mir davon. Mhm. Oder was auch immer denn so die Standardantwort sein wird. Naja, also viele andere Sachen sind natürlich viel konkreter. Also nehmen wir mal zum Beispiel selbstfahrende Autos. Ne? Ja. Also die halt dann Taxifahrer ersetzen können. Das wird noch ein bisschen länger dauern, aber LKW-Fahrer werden halt möglicherweise die nächsten sein.
Zumindest im Fernverkehr oder wird das dann, also zwischen den Güterverteilzentren werden dann automatisch.
Also die Autobahnstrecken sind technisch heute schon automatisch fahrbar.
Ja. Erzählte mir übrigens ein Forscher, den ich interviewt habe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig, wo die Verkehrsforscher hier sitzen, der sagt halt auch, ein moderner BMW, das ist halt nicht, ist halt auskommentiert, aber ein moderner BMW ist im Prinzip in der Lage, bis 120 Stundenkilometer völlig autonom auf der Autobahn zu fahren, zu überwachen, ob du bei Bewusstsein bist und wenn du nicht bei Bewusstsein bist, einen Blinker zu setzen, rechts ranzufahren und Hilfe zu holen.
Also wenn die Software funktioniert.
Wenn die Software,
ja. Naja, ist ein wichtiger Punkt. Ja, also ja, klar, ich meine, dieses Vertrauen, haben wir dieses Vertrauen schon in diese Software? Also ich glaube, in die technische Fähigkeit der Software, ja, in die Zuverlässigkeit der Software, weiß ich nicht so. Also ich weiß, wie schlecht Software ist. So.
Aber wir wissen auch, wie schlecht Menschen sind.
Ja, das ist richtig. Also die Leute, die halt so in dem Bereich professionell forschen, sagen, es wird halt wahrscheinlich, wenn wir jetzt also die Autobahnstrecken autonom fahren, sowas wie 40-45% weniger Unfälle geben. Mhm. Aber sowas wie 5-8% neue Unfälle geben, die halt aus Sensorversagen, Softwareversagen, solchen Dingen resultieren.
Also da
halt,
stellt sich dann immer noch die Haftungsfrage, weil ja kein Mensch mehr da ist, den man verantwortlich
macht. Da sind sie ja gerade dabei, es zu lösen, aber momentan bist du halt, wenn dein Assistenzsystem halt irgendwie Scheibe spielt und zum Beispiel dein Stauassistent oder was auch immer du deinem Auto da anmachst, ist das halt rechtlich schon noch ein bisschen schwierig. So, weil offiziell bist du halt der Fahrer des Autos, auch wenn das Auto sozusagen eigentlich nicht unter deiner Kontrolle ist. Aber das ändern sie gerade. Also da führen sie halt eine Haftung. Also es wird wahrscheinlich so funktionieren, dass die Autohersteller sagen, für die Zeiten, wo der Mensch nicht die Kontrolle über das Fahrzeug hat, greift die Produkthaftpflicht des Herstellers. Mhm. Ja, ist halt so. Also so, solche Sachen finden an vielen Stellen statt. Bei den Lkw-Fahrern kann man es quantifizieren. So je nach Zählung haben wir so zwischen 500 und 800.000 Leute, die Lkw fahren. Und die Erneuerungsquote der Lkw-Flotten ist so 3-5 Jahre. Ja. Das heißt also, zumindest für die deutschen Speditionen, für die sich halt die Effizienzgewinne dann schnell auszahlen, können wir davon ausgehen, dass die halt dann da niemanden mehr sitzen haben, wenn es rechtlich
zulässt. Also du redest von 800.000 Lkw-Fahrern in Deutschland.
In den USA ist noch krasser. In den USA ist, glaube ich, in 25, 26 Bundesstaaten Lkw-Fahrer der häufigste Beruf.
Wow.
Ja. Naja, ich meine, irgendjemand muss diese ganzen LKWs fahren, die auf der Autobahn rumnerven.
Ja, also, stimmt.
Das muss man einfach nochmal hochrechnen.
Ja, klar, aber das macht man halt nie.
Nee, also, weil
die sind halt einfach da. Ja,
genau,
die sind halt auch einfach da. Und das ist ja sowieso das Problem, glaube ich, bei vielen Jobs oder bei vielen Tätigkeiten. Die sind halt einfach da und man merkt gar nicht, dass sie da sind. Also, weil irgendetwas muss ja diese Infrastruktur, die wir haben, und zwar alle Infrastruktur, Essen, Trinken, Waschen, Heizen, Fortbewegung, Müll, irgendwas muss das ja aufrechterhalten und das kriegt man so gar nicht so mit. Nur wenn mal die BSR durch die Straßen fährt oder sowas. Aber selbst, dass da wieder ein ganzes System dahinter steckt, merkt man ja gar nicht.
Naja, und an vielen Stellen ist es ja auch so, dass die Tätigkeiten, die dann dahinter stehen, das ist eigentlich interessant, wir reden ja weniger über Berufe, die wegautomatisiert werden, als über Tätigkeiten, die wegautomatisiert werden. Und die Tätigkeiten, die in vielen Berufen halt den Hauptteil der Arbeit ausmachen, dafür braucht man auch kein ganzes menschliches Gehirn. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt mal so überlegen, so, also wenn wir jetzt so die Kapazität der 500 größten Supercomputer auf diesem Planeten zusammenzählen, dann sind wir etwa so bei der rechnerischen Kapazität von 3 menschlichen Gehirnen. So. Mhm. Also da sind wir jetzt gerade so etwa. Aber wenn wir uns zum Beispiel angucken, was braucht eigentlich so ein Kurierfahrer, wenn man nur so ein klein bisschen an der Art und Weise, wie Pakete ausgeliefert werden, dreht.
Ja.
Also nehmen wir mal an, der muss nicht mehr die Treppe hochlaufen und irgendwie bei dir an der Tür klingeln und sich irgendwie mit dem Nachbarsbengel auseinandersetzen, sondern der muss einfach nur das Paket unten in so eine Art Briefkasten für Pakete schieben.
Ja.
Dann braucht er nicht mehr Intelligenz als eine Maus.
Ja.
Ja, und eine Maus sind halt so ein paar Dutzend dicke PCs, so von der.
Bisschen Orientierung und ein bisschen.
Hindernisse ausweichen, ja. Genau. Aber ansonsten ist das halt jetzt nichts, wo man mit ein bisschen, ja, Agilität halt irgendwie auch diese Dinge wegautomatisieren kann. Und da ist es halt auch so, dass wir dann immer dieses Phänomen sehen, dass Sachen nie so automatisiert werden, wie sie ursprünglich mal waren. Also es findet in seltensten Fällen so statt, dass, der Mensch einfach nur ersetzt wird, sondern wenn, dann baut man halt gleich den ganzen Businessprozess um. Also alles, das ganze Geschäftsmodell, alles, wie es funktioniert. Also nehmen wir mal Banking zum Beispiel. Früher saß da halt irgendwie so ein Kassierer und der hätte den Bargeld gegeben und dann in deinem Sparbuch halt irgendwie eingeschrieben, wie viel du noch hast und einen Stempel reingemacht. Und dann wurde der 1:1 durch einen Roboter ersetzt, nämlich den Geldautomaten. Und heute ist es halt ganz anders. Ne? Heute machen wir das irgendwie online. Gut, Bargeld brauchen wir immer noch, zum Glück.
Und wenn du in die Bank gehst und mit einem Sachbearbeiter redest und von dem Bargeld haben willst, dann holt er das aus seinem Tisch, weil der da irgendwie eine Maschine
darunter, genau. Ja. Und ansonsten, wenn du mit dem über einen Kredit oder irgendwas reden willst, dann sagt er dir auch nur, was die Software vor seiner Nase gesagt hat. Ja, also das ist halt auch so ein, so, deswegen, also so Finanzindustrie ist auch so einer der Bereiche, die schwer abzusehen sind, was aus einer rein technologischen Betrachtung natürlich viele rechtliche und regulatorische Sachen dann eine Rolle spielen. Und da der Bedarf natürlich immer groß ist, dass da noch ein Mensch irgendwie Verantwortung trägt. So. Aber rein technologisch betrachtet könnte man da auch noch riesige Mengen Menschen wegrationalisieren, die heute so Banksachbearbeiter oder irgendwas sind. Ja.
Überhaupt, überall da, wo Sachbearbeitung gemacht wird, ich sag mal anhand, wie nennt man das denn, anhand fester Kriterien, also wie du schon sagtest, Kreditvergabe,
genau.
Sozialversicherung ist ja auch sowas. Also warum sollte da ein Mensch irgendwie was beurteilen, wenn ich zweifelsfrei nachweisen kann, dass ich 8 Stunden gearbeitet habe. Dann, ne, also ja, du denkst dir halt irgendeinen Prozess aus, der zweifelsfrei nachweisen lässt.
Und wobei es halt dann wahrscheinlich wieder so sein wird, dass dann halt eher der gesamte Prozess sich ändert und wir dann halt eher sowas wie eine allgemeine Grundsicherung haben werden und es halt nicht mehr notwendig sein wird, dass irgendjemand verifiziert, dass du irgendwie viel gearbeitet hast. Ja, also es ist halt so ein, also wir müssen aufhören, so zu denken, als wenn die Welt in 10 Jahren so aussieht wie heute, nur mit mehr Computern.
Ja.
So, das ist, so kann man zwar denken, aber in der Regel verändert sich halt viel mehr, eben nicht nur die Technologie, sondern auch die Art und Weise, wie wir Dinge tun. So, und daran bemisst sich dann halt eben auch dieses Automatisierungspotenzial. Es gibt halt so eine aktuelle Schätzung für Deutschland, für die Industriearbeit sind halt so, dass irgendwie 500.000 Leute ihren Job verlieren, 440.000 Leute finden einen neuen Job. Das heißt also, 60.000 Leute bleiben erstmal über so in der Industriearbeit, jetzt so in den nächsten 10 Jahren. Und in den USA sind die Studien noch ein bisschen krasser, so. Also die haben da ja auch eine Menge Tätigkeiten, die, sagen wir mal, sehr einfach sind, die sehr runtergesplittet sind und auch schon sehr durchoptimiert sind und sehr durchdigitalisiert sind. Und die sagen, naja, so 45% der heutigen Tätigkeiten gibt es in 20 Jahren nicht mehr.
Was, du redest von 10 Jahren, von 20 Jahren, was für Zeithorizonte sind das? Also wann werden wir die Erschütterungen spüren? Hast du da eine Vorstellung?
Es hängt durchaus auch davon ab, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Also welche Möglichkeiten wir als Gesellschaft wahrnehmen, die Sachen zu verlangsamen. Also was weiß ich, Gewerkschaften, Versicherungen und so weiter. Oder wo wir auch sozial nicht akzeptieren, dass wir es da nicht mit Menschen, sondern mit dem Computer zu tun haben. Also das kann ja auch sein, dass wir sagen, okay, ich will jetzt aber mit Menschen reden, ich sehe nicht ein, dass ich hier irgendwie mich nur mit einer Software auseinandersetze.
Mhm.
Und davon hängt ganz viel ab. Also sag mal, so rein technologisch sind halt sehr viele Sachen, also nehmen wir mal zum Beispiel halt so typische Callcenter, du willst dich bei der Telekom beschweren.
Schibolett.
Genau. Sind halt so, das ist halt so, denkst du so, naja, also eigentlich hätte ich dann doch lieber eine gut programmierte KI, die kann mir wahrscheinlich besser weiterhelfen als irgendwie dieser Mitarbeiter.
Ja.
Also ist halt so schwer zu sagen, was die wirklichen Zeithorizonte sind. Klar ist aber, dass wir eine Menge Sachen gefunden haben, die in relativ naher Zukunft, also in den nächsten 10 Jahren schon richtig akut werden. Und es sind so viele, dass selbst wenn nur die Hälfte davon eintrifft, wird es halt echt spannend.
Inwiefern spannend?
Naja, weil wir uns dann halt überlegen müssen, wie finanzieren wir unser Gemeinwesen? Also wenn halt irgendwie eine größere Menge Menschen halt nicht mehr im Arbeitsmarkt benötigt wird.
Dann kommen sie halt in Maßnahmen. Also okay. Das machen wir jetzt schon. Wir haben ja jetzt schon genug, mit Verlaub, Überflüssige, die wir den ganzen Tag gängeln, den Waldweg zu fegen, obwohl das vielleicht unnötig ist und nicht überhaupt nicht dem entspricht, was diese Leute gerne machen würden.
Genau, wenn sie also die Frage ist halt eben, wie wir damit umgehen. Also wie wir halt irgendwie sinnvolle Wege finden, diese Menschen. Also meine Arbeit ist ja jetzt nicht zwingend als Broterwerb definiert, sondern Arbeit ist ja eine zielgerichtete, sinnvolle Tätigkeit, die ein Teil deines Lebens ist, die dich irgendwie voranbringt, die dich definiert, die dich strukturiert, die dir ein Selbstwertgefühl gibt. Und das muss ja nicht zwingend Lohnarbeit sein. Das hat ja niemand festgelegt, außer irgendwie die Leute, die sagen, wer nicht irgendwie arbeitet.
Denen die Fabriken
nicht
gehören.
Ja. Naja, die halt auch diese, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, Ideologie geprägt haben.
Protestanten,
über die sie sich halt dann demnächst ärgern werden, weil irgendwie eine ganze Menge Leute nicht mehr arbeiten werden und nicht essen ist dann halt keine Option.
Ja.
Und die Frage, wie wir dann damit umgehen, ob wir dann sowas machen wie ein allgemeines Grundeinkommen oder ob wir aus so Methoden finden, Grundeinkommen so zu strukturieren, dass der Wettbewerb nicht komplett rausgeht, also dass halt so individuelle Leistungswille und Fähigkeit jetzt halt nicht vollständig irgendwie weglethargisiert wird, ist eine sehr interessante. Also aber ich meine, also wir steuern halt auf eine Welt zu, in der wir schon eigentlich alles so haben können, wie wir es wollen. Ne? Also Lemmer hat ja mal gesagt, wenn eine Tätigkeit durch eine Maschine getan werden kann, dann sollte sie durch eine Maschine getan werden, damit der Mensch Zeit für Besseres hat.
Mhm.
Und die Frage ist halt dann nur, was ist das Bessere? Ne? Und das wird eine sehr interessante Diskussion werden.
Denkst du, dass die, naja, wer ist da, also die Politik, denkst du, dass die Politik mitkommt? Also der, weil da müssen ja so massiv Gesetze geändert werden. Denkst du, der Gesetzgeber kriegt das hin? Also die Gesellschaft verändert sich ja doch sehr schnell. Das merken wir ja auch gerade wieder mit den ganzen Refugees, die reinkommen. Auf einmal sind wir in der Lage, uns selbst zu organisieren und die Politik kommt kaum noch hinterher gehechelt. Wie wird es da aussehen?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich rede zu dem Thema ja gerade sehr viel mit Politikern und die verstehen schon, dass es ein Problem werden kann. Viel ist noch so pfeifen im Walde, so nach dem Motto, ja, bisher war es ja auch immer so, dass dann ganz viele neue Jobs entstanden sind. Mhm. Was sein kann, was aber auch nicht sein kann, das wissen wir halt nicht. Ne? Also wenn wir uns die Veränderung der Arbeitswelt jetzt schon angucken, sehen wir, dass gerade so die jüngeren Generationen, die jetzt halt so um die 20, 25 sind, die haben halt häufig auch keine richtigen Arbeitsplätze mehr, sondern es ist halt so diese Gig-Economy, dass sie sich halt von einem Projektchen zum nächsten hangeln, alle irgendwie so halb frei unterwegs sind, keine Arbeit, keinen Karriereweg mehr haben in dem Sinne, sondern halt irgendwie flexibel auf dem Markt umher meandern und hoffen, dass ihr persönlicher Marktwert halt halbwegs hoch bleibt. Was halt nun gerade in der Medienbranche ja doch eher meistens eine Illusion ist.
Mhm.
Und die Frage halt, wie sich dann so ein Wandel in so einer Gesellschaft niederschlägt, wenn dann plötzlich halt, keine Ahnung, ganz viele von den Leuten, die halt heute an den Supermarktkassen nicht mehr sitzen, nicht mehr notwendig sind oder Taxifahrer wegfallen, was halt ja so typische Berufe sind, die du halt so zwischendurch mal machst, wenn du gerade keine Ahnung, Filmprojekt hast oder was auch immer.
Ja.
Da wissen wir nicht, da können wir nicht sagen. Also halt gibt da halt einen nicht nur diesen strukturellen Wandel in der Technologieseite, sondern eben auch in der Arbeitswelt. In Holland haben wir mittlerweile die Zahl, dass von allen neuen Arbeitsplätzen, die irgendwie geschaffen werden, 75% irregulär sind. Das also irgendwie Zeitarbeitsplätze, Teilzeit, komische Konstruktionen, sowas sind. In Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit, da haben die Gewerkschaften was zugetan. Aber andererseits muss man halt auch sagen, sowas wie ein Mindestlohn, so gut er und notwendig und richtig er auch ist, so, damit Menschen halt nicht irgendwie für unwürdiges Geld arbeiten müssen, führt natürlich auch zum höheren Automatisierungsdruck.
Klar.
Weil nichts liebt der deutsche Ingenieur mehr als ein festes Preisziel, auf das er ihn entwickeln kann.
Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und wir laden euch ein anzurufen unter 0331 70 97 110. Heute wollten wir uns erzählen Geschichten vom Ende der Arbeit. Zu Gast bei mir im Studio ist Frank Rieger, Co-Autor des Buches Arbeitsfrei, eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Wir hatten uns gedacht, wir könnten euch ja mal die Frage stellen, was ihr denn eigentlich arbeitet, beziehungsweise was denn eigentlich eure Tätigkeiten sind. Also welchen Beruf habt ihr, falls ihr einen ausübt, und was sind die die Tätigkeiten, die ihr da macht? Und wie glaubt ihr, ließen sich die vielleicht automatisieren? Oder glaubt ihr, dass ihr ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag geschützt seid? 0331 70 97 110. Hast du, Frank, Berufe identifiziert, die geschützt sind?
Programmierer.
Tatsächlich?
Ja, Programmierer und Ingenieure sind irgendwie relativ sicher, weil da wird zwar eine Menge Automatisierung in dem Sinne geben, dass die Produktivität steigt, aber tatsächlich sind halt so Kreativitätssachen, also sich ausdenken von neuen Sachen und hochkomplexe Zusammenhangsgeschichten noch relativ schwierig, also mit Computern abzubilden. Also wir werden möglicherweise an den Punkt kommen, wo es nicht mehr so sein wird. Also die künstliche Intelligenzentwicklung schreitet ja relativ zügig voran. Aber ich sag mal so, während unserer Lebenszeit sind wir da, glaube ich, noch so einigermaßen grob sicher.
Also du denkst, es wird keine Computer geben, die ihrerseits Computer programmieren können?
Das will ich nicht ausschließen, aber nicht so bald. Mhm. Also es wird halt schon noch ein bisschen dauern und möglicherweise wird's für Standardanwendungen möglich sein. Aber irgendjemand muss ihnen ja auch sagen, was es denn nun werden soll. Ja. Also was sozusagen das Ziel der Tätigkeit ist. Und vielleicht kann man eines Tages sagen, Computer, programmiere mir eine App, die mir sagt, wo noch ein Späti offen hat. Mhm. Und möglicherweise wird der Computer das dann tun können. Aber sag mal, Computer, programmiere mir eine App, mit der ich zum Saturn fliegen kann, könnte vielleicht dann schon ein bisschen schwieriger werden.
Das heißt, wir haben alle noch Zeit genug, schnell programmieren zu lernen, falls
ja, oder Ingenieur oder sowas, ja.
Okay. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Jetzt machen wir Nachrichten, danach reden wir unter anderem mit Bernd. Falsche Taste. Ich habe die Startplatte nicht gespielt. Das ist ja auch selten. Sekunde, jetzt. Aber jetzt. Einmal mit Profis.
Fritz.
Korrekturhupe, liebe Hörfunkfreunde, aber das klingt wie ein Irrtum. Letzte Sendung. Abschied von Fritz. Holger, das ist wie Amputation der eigenen Seele. Und zwar auch für den Sender. Für die Nachgeborenen vielleicht ganz kurz. Mein Name ist Steffen Halaschka, Radio Fritze AD. Gemeinsam waren wir Anfang dieses Jahrtausends Cindy und Bert der deutschen Hörfunkunterhaltung, lieber Holger. Und wenn ich deine Ausdauer gehabt hätte, ach was, deine Leidenschaft, dein Radiotalent, dann wären wir heute Stettler und Waldorf. Ja, scheiß was aufs Älterwerden. Andererseits, wenn die Zielgruppe von früher auf einmal die Vorgesetzten von heute stellt, dann ist das vielleicht auch irgendwie ein Zeichen. Ich meine, du sendest hier seit 1998, die Babys von damals nehmen dir heute schon die Vorfahrt, mein Lieber. Also, tu mir drei Gefallen, Holger. Erstens, jetzt reiß dich zusammen und werd bloß nicht sentimental. Zweitens, hör verdammt nochmal nie auf mit Radio. Und drittens, lass uns mal wieder trinken gehen. Alles Gute und Rock'n'Roll!
Dabei wollte ich einfach nur eine normale Sendung machen.
Und jetzt musst du überlegen, ja, ob du Cindy oder Bert bist.
Das weiß ich gar nicht. Wir haben uns da nie drauf geeinigt gehabt, wer ist. Wir waren halt Cindy und Bert der deutschen Hörfunkunterhaltung.
Ist klar.
Ach, jetzt werde ich doch langsam sentimental. Hört mal auf damit. Ihr hört den Blue Moon auf, Fritz. Es ist, wie ihr möglicherweise, die Kollegen haben hier böse Jingles eingetaktet. Wie ihr möglicherweise gehört habt oder gemerkt habt oder euch gedacht habt, es ist meine letzte Sendung heute. Nichtsdestotrotz wollte ich einen stinknormalen Blue Moon machen, weil ich mich so freue, nach einem Jahr es endlich geschafft zu haben, Frank Rieger mal ins Studio zu kriegen. Frank Rieger ist Co-Autor eines Buches. Das Buch heißt Arbeitsfrei. Eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Und jetzt ist auch der Einbeinige, der immer an der Hotline sitzt, wenn ich eine Radiosendung mache, wieder an der Hotline. Der muss gelegentlich mal da weg und Nachrichten vorlesen. Und ihr könnt wieder anzurufen versuchen unter 0331 70 97 110. Wir würden ganz gerne mit euch darüber reden, was ihr denn glaubt, wie lange ihr eure Jobs noch habt, die ihr gerade habt. Frank, ist dir, also man denkt ja nicht so darüber nach, dass mal irgendwie was automatisiert werden könnte. Gut, jetzt arbeite ich unter anderem noch, ich mache halt so Content Management System Support beim ARD Videotext. Und da machen wir halt Untertitel für Gehörlose. Mhm. Und das ist natürlich sowas, wo du denkst, ja, das kannst du ja super ersetzen, das kannst du ja super automatisieren. Und alle zwei Jahre lassen wir uns dann von so Spracherkennungssoftware-Firmen deren Software vorführen, mhm, und stellen danach mehr Personal ein, weil es halt eben nicht funktioniert. Mhm. Das ist jetzt so ein Job, wo man den ganzen Tag auch drüber nachdenkt, wie man da automatisieren könnte. Aber bist du auch über Sachen gestolpert, wo du gedacht hast, huch, das geht auch?
Naja, also was ich schon ein bisschen verblüffend fand, war sowas wie Storys schreiben. Also dass mittlerweile ein guter Teil der Sportberichterstatter in den USA automatisch erstellt wird.
Gut, das wundert mich jetzt nicht, weil das sind halt tatsächlich eine große Floskelwolke, die immer wieder neu.
Naja, aber wenn du das liest, dann denkst du das nicht, ne? Oder auch ja, so Unternehmensberichte, so irgendwie, wenn, also sag mal, alles, was aus strukturierten Daten Prosa erzeugt, ist mittlerweile so gut automatisierbar, dass du es nicht mehr siehst.
Also du das weißt, selbst das nicht. So Popcorn-Literatur, die ich mir im Bahnhof kaufe, um die Fahrt zu überbrücken, die könnte
schon. Also es gibt schon so Drehbuch-Automatisierungsprogramme und ich würde mal sagen, so Popcorn-Literatur, so irgendwie Dr. Stefan Berg oder wie sie da alle hießen, ja.
Dr. Fabian.
Ja, diese merkwürdigen
Häftchen. Es gibt übrigens einen sehr schönen Film, der heißt Die Frau, die an Dr. Fabian zweifelte. Die DVD sieht aus wie so ein Groschenroman. Ist echt super gemacht. Toller Film übrigens. Entschuldigung.
Okay. Jedenfalls, also möglicherweise kann solcher Content auch halbwegs automatisiert erzeugt werden. Das glaube ich schon. Das war ein bisschen verblüffend zu sehen, wie gut das Zeug ist. Also wie gut, also so wie lesbar diese Sportberichte sind, mit inklusive Stimmung im Stadion und alles so. Also das funktioniert schon ganz gut. Eine andere Sache, die ich einigermaßen frappierend fand, war die Art und Weise, wie mittlerweile so in großen Unternehmen halt so Vertragsmanagement stattfindet. Also halt so, wenn die so, was weiß ich, Teile kaufen oder so, ne? Dann ist es halt häufig so, dass die nur noch eine Einkaufsabteilung haben, die so einen Rahmenvertrag macht. Und dann so dieses ganze, jetzt muss ich mal 10 Teile bestellen, jetzt muss ich 50 Teile bestellen, jetzt brauche ich die Farbe, jetzt brauche ich diese Farbe und so, funktioniert dann automatisch von da ab. Also es ist halt so früher noch eine ganze Menge Leute saßen, so ein ganzer Mittellayer, die halt.
Kühlschrank, der die Milch selber bestellt, wenn
ja,
er leer ist,
sozusagen. Genau, sowas, nur halt in Werkhallengröße.
Ja.
Und sowas passiert mittlerweile überall so, dass halt auch Unternehmen sich so umstrukturieren, dass sowas möglich wird. Also wenn du heute so ein Großunternehmen hast, dann bauen die ihre Unternehmensstruktur um die Software drumherum. Also ob sie jetzt so SAP einführen oder Oracle, halt so große, also so quasi diese Unternehmenssoftware-Pakete, da ist dann billiger, das Unternehmen um die Software drumherum zu strukturieren, als die Software umzuschreiben. Und
das heißt, die Nächsten, die ihre Jobs verlieren, sind die SAP R3-Berater.
Nee, ich glaube, die sind die allerletzten.
Die sind die allerletzten, genau. Die
last hängen man da so standing.
So mit Ziehen und Klauen, genau.
Aber der Effekt ist ganz interessant, weil die kriegen dann halt, wenn es dann darum geht, dass das Unternehmen übernommen werden soll, dann ist das gekaufte Unternehmen mehr wert, wenn es dieselbe Management-Software verwendet wie das kaufende Unternehmen, weil die Integrationskosten dann geringer sind.
Ja.
Und dann kann man halt noch mehr Leute rausschmeißen bei der Gelegenheit. Was ich auch echt gruselig fand, war so Software, die sich so anguckt, so wie gut Leute in ihrem Job so performen in so Unternehmen. Die lesen halt alle, die liest halt alle E-Mails, die guckt sich alles an, was auf den File-Servern passiert und klassifiziert Leute und sagt dann so, der ist kreativ, der denkt sich selber neue Sachen aus, da kommen irgendwie gute Ideen von dem. Und der kopiert nur Sachen von anderen Leuten zusammen oder irgendwie klaut Sachen aus dem Internet zusammen und irgendwie puzzelt sich Sachen halt nur so zurecht. So, der faked sich halt nur so durch. Ne? Und die kannst du tatsächlich in Software erkennen. Und wenn du dann sagst, irgendwie, okay, ich muss mal 10% der Leute rausschmeißen, irgendwie die Verkäufe laufen schlecht, dann können die Software sagen, die 10% der Leute kannst du rausschmeißen, ohne dass deine Performance nennenswert leidet. Das fand ich schon ganz schön krass. Also so,
das ist echt krass.
So Human Resources, wenn man nicht besonders viele Skrupel hat, ist durchaus auch weitgehend automatisierbar.
0331 70 97 110. Geschichten vom Ende der Arbeit wollten wir uns erzählen heute Abend und der Bernd hängt schon lange in der Leitung und ist jetzt endlich mal dran. Hallo Bernd.
Hallo Holgi, hallo Frank. Erstmal wollte ich zur Einleitung noch was sagen, dass ja heute deine letzte Sendung ist und gerade beide Leute im Studio sind, während deren ich Fritz höre, nämlich aus deinem Grund, Holgi, weil ich zuerst deine Podcast gehört habe. Und Frank deswegen, weil Alternativlos der erste Podcast war, den ich überhaupt gehört habe, der mich dann über Umwege, über das Chaosradio dann irgendwann zu Vrind gebracht hat.
Und jetzt bist du im Radio, beim Radio gelandet. Auch
jetzt
schön.
Bin ich ins Radio. Bin ich jetzt im Radio?
Du bist jetzt im Radio.
Ja.
Was du nicht weißt, ist, du bist auch im Fernsehen, aber du siehst die Kamera nicht.
Das ist ja gemein. Muss ich mal meinen Fernseher ausschalten. Ja.
Was arbeitest du?
Ich bin in der IT. Also ich bin allerdings Verkäufer, Techniker und Programmierer. Und das hat sich so ein bisschen entwickelt und ich muss sagen, ich arbeite momentan jetzt fast 20 Jahre in derselben Firma. Eine kleine Firma hier in Mitte. Und damals, als ich angefangen hatte, also 95, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich spätestens in 10 Jahren nicht mehr in der Computerbranche arbeite.
Weil
ich mir damals aufgrund meiner PC-Erfahrung sozusagen ausgerechnet habe, dann braucht man keine Computer mehr oder braucht man keine neuen Computer mehr. Mhm. Weil dann ist ja alles ausgereizt. Dann können die Leute ja alles mit ihren Computern machen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Interessant ist, dass die Entwicklung so weitergegangen ist und trotzdem immer noch neue Computer auf den Markt kommen. Wenn auch weniger als früher.
Ja, aber bald ist das alles in der Cloud.
Na, das will ich doch mal nicht hoffen. Genau.
Hast du was geraucht, Holgi?
Nee, und ich, ach, schade. Nee.
Ja.
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, vielleicht noch 10 Jahre. Also
und dann, also welcher Teil deines Jobs, also welche deiner Tätigkeiten werden dann ersetzt?
Ich denke, ersetzt werden irgendwann der Verkäufer. Hm. Eindeutig. Hm. Das ist das klare Ziel. Programmierer, ja, hat der Frank durchaus recht, wobei ich natürlich nur so Anwendungsprogrammierer bin, also so VBA und PHP und so ein Kram.
Immerhin, guck mal, ich bin nur HTML-Programmierer.
Okay, und Service. Service ist wahrscheinlich das, was noch am längsten überlebt. Das heißt, die Geräte, die irgendwo verkauft werden und sei es über Amazon und Co., mhm. Dann zu reparieren und wieder in Stand zu setzen. Wobei es ja immer mehr in die Richtung geht, dass die Geräte nicht mehr reparierbar sind, sondern einfach weggeworfen werden und durch was Neues ersetzt werden. Das ist eigentlich schade.
Ja, wobei uns früher oder später, das ist so mein Verdacht und auch meine Befürchtung, uns wird früher oder später das Geld ausgehen, um jeden Produktzyklus mitzumachen und uns ständig was Neues zu kaufen. Ich glaube, dass wir uns dann irgendwann wieder auf Instandhaltung besinnen werden.
Na, das macht man ja heutzutage schon nicht mehr. Also als ich in der Branche angefangen habe, da war eigentlich klar, alle 2 Jahre braucht man einen neuen Computer. Mhm. Heute kommen Leute, die arbeiten mit ihrem Computer 8 oder 10 Jahre. Also wenn sie ihn arbeitsmäßig einsetzen, ist überhaupt kein Problem. Ich meine, ein Office von 2003 macht auch alles, was man will. Nur ist halt nicht mehr so sicher. Keine Ahnung.
Ja, dafür findet man den Knopf, womit man die Dokumente auch ausdrucken kann.
das ist richtig, ja.
Ich glaube, Drucken wird auf ewig ein ungelöstes Problem. Ja. Genau wie Umlaute. Ich glaube, Umlaute
übrigens, habt ihr vorhin angesprochen, Sozialversicherung und Ähnliches, eigentlich ein Unding. Die Post, also es wird ja alles automatisiert gemacht, völlig klar. Aber dass da immer noch Hunderttausende von Briefen verschickt werden, ich hoffe mal, dass das irgendwann der Vergangenheit angehört, dass man sowas einfach per Mail bekommt. Von mir aus per DE-Mail.
Ich wollte gerade sagen, das heißt dann DE-Mail und kannst halt auch vergessen. Ja.
Genau.
Also ich glaube, wenn der Staat ein IT-Projekt macht, das ist eine sichere Garantie, dass es noch alles 10 Jahre länger dauert, als wir immer so denken.
Ja, wahrscheinlich. Gut für uns. Wahrscheinlich. Ja.
Je nachdem, ja.
Und dieses Instandhalten von Gerätschaften oder überhaupt von Gegenständen, das ist ja dann letztendlich auch wieder, was Frank vorhin sagte, das Ingenieurstum. Nur der Ingenieur macht das halt auf einem höheren Niveau als möglicherweise ein Tischler.
Na, ich glaube schon, dass so Wartung und Instandhaltung wird halt auch noch wichtiger werden, weil natürlich viel mehr Maschinen da draußen sind, die auf komplexe Art und Weise kaputt gehen. Und da braucht man dann durchaus eher Improvisation und Kennen von komischen Fehlerzuständen und so. Also da, bis man da den Menschen wirklich ersetzt mit seiner Fingerfertigkeit und seiner Fähigkeit, da irgendwie auch noch kleine Hohlräumen zu frickeln und so. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber ich denke, dass es halt eher dann so Mensch-Maschine-Kombinationen werden, also halt so künstliche Intelligenz, die dir hilft, die richtige Reparaturanleitung zu finden oder
festzustellen. Also so wie du jetzt auch gerade bei so Triebwerksreparaturen hast, dass du durch eine Datenbrille guckst und die Brille zeigt dir an, genau da ist das Bauteil kaputt.
Oder sagt dir halt, was du halt als nächstes testen solltest oder was auch immer. Also, die Komplexität ist halt mittlerweile so groß bei vielen Anlagen, dass man halt durchaus Maschinenhilfe braucht, um halt die Diagnose korrekt zu machen, was ja bei Ärzten übrigens genauso ist. Ne?
Aber ich denke auch, dass nach der Entwicklung in der Software, die der Frank ja durchaus richtig beschrieben hat, sehe ich genauso, dann auch die Entwicklung in der Robotik kommen wird. Das heißt wirklich, ich sag mal, nicht unbedingt menschenähnliche Roboter, aber Roboter, die auch feinste Arbeiten machen können und universell einsetzbar sind, glaube ich schon.
Das passiert ja tatsächlich auch, dass also zum Beispiel Roboterhände entwickelt werden, die also langsam sich der Agilität von menschlichen Händen annähern.
Zu Adams Family.
Nur darf man halt nicht vergessen, dass natürlich je mehr Leute halt irgendwie ihre Arbeit verlieren, desto mehr Leute sind halt auch willens, für einen Mindestlohn zu arbeiten.
Ja.
Das heißt also, dass halt ein relativ teurer, universeller Roboter, und universelle Roboter sind per Definition halt teuer, weil sie viele Dinge vorhersehen müssen, die ein spezifischer Roboter halt nicht haben muss, die stehen halt dann in Konkurrenz zu den Leuten, die halt nur Mindestlohn verlangen. Und da fängt es dann halt schon an, dass halt sich ein Szenario konstruieren lässt, dass man für lange Zeit doch eher bei solchen Tätigkeiten Leute irgendwie für einen Mindestlohn arbeiten lässt, als dass man einen Roboter hinstellt.
Ja, aber trotzdem werden wir nicht drum rumkommen. Irgendwann werden die Roboter auch kommen und es geht, wie du schon richtig gesagt hast, Frank, auch wenn Holger das nicht gern hört, nichts, ich glaube auf lange Sicht nicht um ein bedingungsloses Grundeinkommen herum oder um eine radikale Verkürzung der Arbeitszeiten. Gerade wenn man sieht, was wir heute überhaupt noch arbeiten. Das sehe ich ja in meinem eigenen Job. Ich arbeite relativ lang. Ich schätze mal, ich komme so auf 45, 50 Stunden die Woche. Aber das ist die Zeit, in der ich auf Arbeit bin. Die Zeit, in der ich mal im Internet unterwegs bin, um irgendwas zu googeln, in der ich mit anderen Kollegen einfach einen Klatsch halte, in der ich, keine Ahnung, auch ab und zu mal auf Facebook bin, wenn ich die rausrechne und wirklich effektiv durcharbeiten kann, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn verschiedene Sachen auf einmal passieren und alle schnell was wissen wollen und man aus dem Flow rauskommt, aber wenn ich effektiv arbeiten könnte, dann denke ich, dass ich die Arbeit auch in 30 Stunden erledigen könnte.
Die Frage ist dann allerdings, ob du dann, auch wenn du es auf 30 Stunden komprimierst, noch effektiv arbeiten könntest, weil du möglicherweise auch das Schwätzchen mit den Kollegen und das gelegentliche Surfen im Internet brauchst, um den Kopf für irgendwas freizukriegen. Bei mir ist es zum Beispiel so. Also ich, wenn ich von den 8 Stunden, die ich am Tag arbeite, es gibt bei mir Tage, da habe ich halt, da läuft die Maschine so gut, dass ich irgendwie effektiv 2 Stunden zu tun habe in diesen 8 Stunden. Mhm. Wenn ich die jetzt aber, also abgesehen davon, dass ich die nicht komprimieren kann, weil mal geht hier was kaputt, was ich 10 Minuten reparieren muss, dann geht da was kaputt, was ich 5 Minuten betreuen muss. Davon abgesehen würde ich aber auch wahnsinnig werden, wenn ich ins Büro gehen würde, mich an den Schreibtisch setzen würde, 8 Stunden am Stück sozusagen durcharbeiten würde, um dann wieder nach Hause zu gehen. Das würde ich zum Beispiel gar nicht schaffen, weil da würden mir auch Lösungen nicht mehr einfallen. Also ich brauche tatsächlich dieses Schweifen lassen meines Verstandes, um hinterher wieder auf eine Lösung zu kommen, die die Maschine weiterlaufen lässt.
Das ist völlig klar. Also ein bisschen, gerade wenn man eine geistige Tätigkeit hat, wie du oder wie ich auch zum Beispiel, wenn ich programmiere, ist klar, wenn du 3 Stunden schreibst oder programmierst, dann musst du irgendwann mal einfach mal die Tastatur wegschieben und mal 5 Minuten nichts tun. Aber es gibt heute eine Menge von Jobs und ihr habt im Anfang schon ein paar davon angesprochen. Da hatte ich mal den schönen Begriff Bullshit-Jobs für gesehen. Also Arbeiten, wo man sich fragt, was machen die Leute eigentlich? Ich war jetzt gestern war ich ein paar Notebooks ausliefern zu Phoenix. Die haben da eine Matinee gemacht irgendwo und habe da Notebooks aufgebaut und habe so viele Leute in Schlips und Anzug rumstehen sehen, die alle wahrscheinlich 3-mal so viel verdienen wie ich und die da einfach nur
rumstehen.
Ja. Und da fragt man sich dann teilweise.
Na, ist halt der Vertrieb, ne? Also ich meine, das sind halt, also das Schöne ist, wenn man so Leute sieht, dann kann man sich sicher sein, die sind als Erste weg. Also ich meine, das ist halt immer wieder so eine gute Befriedigung dabei.
Ja, aber was machen die dann? Die gehen ja dann werden die halt Berater und gehen dir noch mehr auf den Keks.
Ach, na, was wollen die noch beraten, weißt du? Ich meine, das ist halt irgendwie, sag mal, wenn du ein standardisiertes Produkt hast, was du online kaufen kannst, dann klickst du es halt im Shop zusammen und dann fällt es halt irgendwie irgendwann vor deine Tür. Mhm. Und wenn du 50 davon haben willst, kriegst du halt mehr Rabatt. Naja, Gott. So, also es ist halt schon so, dass also gerade halt auch so im betrieblichen Einkauf von großen Mengen von Geräten oder so, ist es heutzutage schon so, dass irgendwie sowas wie Mercateo oder so, halt also so Groß-Online-Shops halt große Teile dieser Vertriebsabteilung halt völlig redundant gemacht haben. Mhm. So. Und das Problem dabei ist nur, dass diese ganzen Vertriebler sind ja alle umsatzorientiert entlohnt. Ne? Das heißt, die denken sich dann halt alle möglichen crazy Sachen aus, um noch auf ihre Umsätze zu kommen. So, also dass sie dann halt teilweise, habe ich es gesehen, das war auch so geil, da gab es so ein Online-Portal, wo man halt irgendwie dieses Produkt kaufen konnte. Und dann den finalen Schritt konnte man aber nur im Laden machen. Also man konnte sich alles aussuchen, dann ist man in den Laden gegangen, hat gesagt, okay, ich hätte jetzt gerne dieses Produkt so, eigentlich weiß ich schon alles, was ich will, und dann sagte dieses Freundchen, ich bin, ja, kein Problem, kommen Sie mit hier, rufen wir mal Ihre Kundennummer auf, aha, Sie haben das ja schon alles ausgefüllt, und dann trug der nur seinen Kürzel ein, damit er die Provision dafür bekommt und drückte auf okay. Das war sein ganzer Job. Und das sind dann halt so Dinge, wo ich dann so...
Da kauft man auch dann nie wieder.
Ach nein, das war nicht mein Geld in dem Fall, also insofern war es egal, aber die Frage war halt natürlich so... Warum?
Ja.
Also und das sind halt natürlich so Dinge, die dann halt früher oder später halt einfach passieren, wenn das die wegfallen.
Ja, Und das wird ja immer mehr werden. Ich meine, Pfeffer hat es, hast du Frank wahrscheinlich gelesen, Holger wahrscheinlich auch, vor ungefähr anderthalb Wochen mal verblockt, dass Bloomberg eine Studie gemacht hat, dass 600 Millionen Arbeitsplätze benötigt werden, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen.
600 und Millionen
weltweit. Wow. Und auch die Flüchtlingskrise, der wir uns jetzt gegenübersehen, ist meiner Meinung nach auch auf Arbeitslosigkeit zurückzuführen. Das heißt Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und ungleiche Verhältnisse. Dass da noch ein paar Idioten sind, die an irgendeinen, wie auch immer gearteten Gott glauben und denken, sie müssten jetzt Leute umbringen dafür, das sei mal dahingestellt. Aber diese Fluchtwelle ist erst der Anfang. Es wird so weitergehen und zwar aus rein wirtschaftlichen Gründen, weil die Leute keine Perspektive haben da, wo sie sind. Und dann müssen wir uns weltweit was einfallen lassen, um diese Probleme mit der Umverteilung der Arbeit in den Griff zu bekommen.
So sieht das wohl aus.
Hm. Ja.
Bernd, schönen Dank.
Gut. Dir auch.
Eine gute Nacht. Ciao. 0331 70 97 110. Das Ende der Arbeit ist unser Thema und mein Gast ist Frank Rieger, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Arbeitsfrei auf der Reise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Und dran ist die Annika. Hallo Annika.
Oh. Hallo?
Hallo.
Ja, Entschuldigung, ich hatte mein Handy weggelegt und hatte dann nur auf Lautsprecher gestellt und habe dann erstmal nur zugehört und mich berieseln lassen. Also hallo Holger und hallo, hallo Frank.
Hallo.
Ja.
Was ist deine Arbeit?
Also momentan ist meine Arbeit hauptsächlich studieren und nebenbei ein bisschen Nachhilfe geben. Aber später werde ich dann mal als Lehrerin arbeiten. Und jetzt hat der Frank vorhin gesagt, als du ihn gefragt hast, welche Jobs denn eigentlich nicht ersetzt werden können. Und er meinte so, ja, Programmierer und so Ingenieurssachen. Und ich finde eigentlich, also inwiefern kann man denn den Lehrerjob ersetzen? Also
tja, das ist eine,
so wie er jetzt ist vielleicht nicht.
Ja, ich meine vorhin... Das ist eine große Streitfrage, ja. Also es gibt ja halt so diese kalifornische Schule, die sagt, dass viel halt durch so Online-Kurse und Selbststudium und fernunterstütztes Lernen und so halt irgendwie ersetzbar ist. Und zum guten Teil stimmt es wohl auch. Also dass halt bestimmte, sagen wir so Basisfähigkeiten, eher standardisierte Dinge, die halt irgendwie nicht so individuelles Eingehen erfordern, dass die halt über Online-Plattformen und so durchaus machbar sind.
Also Quatsch wie Latein.
Ja, ich glaube, bei Latein brauchst du eher noch so eine motivierende Lehrergestalt, die dir jedes Mal erklärt, warum es jetzt gut ist, dass du Latein lernst. Genau.
Nein, das stimmt nicht. Bei mir war das nicht so. Meine Lehrerin war nicht motiviert und es hat mir trotzdem Spaß gemacht.
Achso, na gut, sowas gibt's natürlich.
Also meine war motiviert und es hat mir trotzdem keinen gemacht.
Okay. Also ich sag mal, also meine persönliche Vermutung ist halt, dass der Job des Lehrers sich verändern wird. Insbesondere halt für die älteren Altersklassen. Und dass halt, sagen wir, bestimmte Routine-Lehrtätigkeiten halt eher mit Software ergänzbar werden. Aber dass halt insbesondere, sagen wir, die Vermittlung von so einem Menschenbild, Weltbild, allgemeiner Umgang mit Menschen und so, was ja auch eine wesentliche Aufgabe eines Lehrers ist, diese natürlich nicht zu ersetzen. Ja. Sondern, und ich glaube, das wird halt eher eine Tätigkeit sein, wo es um Ergänzung, um Veränderung des Berufsbildes geht, als um Wegfall.
Ja. Ja, weil du vorhin auch gesagt hattest, also dass der Beruf, wenn er halt durch eine Maschine ersetzt wird, dann wird auch das System geändert, in dem sich der befindet. Also vorhin hast du das irgendwie mit diesen Geldautomaten und genau, und jetzt gibt es das Online-Banking und so. Ich meine, vielleicht wird das dann auch irgendwann so, dass sich das ganze System ändert und dass man dann vielleicht nicht mehr zur Schule geht. Oder dass alle programmieren lernen, wenn man nur noch Programmierer braucht.
Naja, also ich glaube, so wird es eher nicht sein, sondern ich denke, also auch einfach, mein Gott, die Kinder müssen ja irgendwo sein, die müssen ja irgendwie auch.
Die müssen von der Straße
soziales,
weg.
Ja, natürlich.
Shopping Mall.
Brauchen halt soziales Umfeld, die brauchen Freunde und so. Also glaube ich halt nicht, dass sich da so viel ändert. Ich glaube eher, dass die Änderungen halt im Bereich der höheren Ausbildung sind, so aus wie Studium, Fachhochschulstudium, dass da sehr viel mehr online passieren wird. Ja. Dass also solche Sachen, die.
Passiert ja jetzt schon.
Die also,
ja, das ist ja jetzt auch schon so, genau.
Die also eher eine fragmentiertere Ausbildung sind, wo man halt also jetzt nicht mehr so ein ganzes Studium braucht, so einen ganzen Masterstudiengang zwingend braucht, sondern sich halt eher so seine Bildung zusammensammelt aus verschiedenen Stücken so, dass da eine Menge online passieren wird. Aber ich glaube, dass es eben da eher eine Veränderung sein wird, also ein Umbau des Systems als ein vollständiger Wegfall. Eigentlich muss man natürlich auch sagen, dass halt gerade sowas wie so die MIT Coursework Sachen so, also die jetzt ja viele von den insbesondere ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen online stellen, ist natürlich auch eine krasse Demokratisierung von Bildung. Also ja. Die kannst du dir halt auch, wenn du in Pakistan irgendwo Internetanschluss hast, kannst du jetzt halt dir einen MIT-Abschluss
zusammenklicken.
Ne? Also ist halt so. Und die sind halt auch teilweise richtig gut, diese Studiengänge, also diese Online-Studiengänge. Eigentlich muss man sagen, dass gerade bei den höheren Abschlüssen ist es eben auch so, dass die sind dann halt auf der anderen Seite von Menschen unterstützt. Also du hast dann halt deinen Toren, du hast halt eine Möglichkeit, irgendwie mit Leuten Fragen zu stellen, Projektarbeit zu machen und so weiter, die halt wiederum ja nur das Tätigkeitsbild, der dort lehren und verändert hat und dazu geführt hat, dass sie mehr Studenten gleichzeitig betreuen können, aber nicht zu einem vollständigen Wegfall geführt hat. Also ich denke, es wird da eher so sein, dass sich das Bild von Bildung, die Art von Bildung und die Intensität von Bildung verändert, aber nicht unbedingt, dass da weniger Leute arbeiten in Bildung. Das halte ich für eher unwahrscheinlich.
Ja, weil das war halt so die Ausnahme, die mir auch noch eingefallen ist
richtig,
sofort. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, weil du das jetzt nicht genannt hast. Und ich meine, vielleicht gibt es ja auch noch mehr. Also ich habe da jetzt noch nicht so weiter drüber nachgedacht. Und ich habe dann erstmal die...
Gibt's bestimmt. Also da sind wir auch ganz gespannt, was noch so Hörern so einfällt.
Weil ich würde ja auch mal interessieren, wie sehr so eine Sendung auch die Menschen beunruhigt, die zuhören. Weil ich könnte mir schon vorstellen,
dass... Ja, ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht. So ein ganz bisschen.
Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass irgendwie, weiß ich nicht, jetzt gerade einmal im LKW unterwegs ist und sich denkt, oh, hör, dann mache ich jetzt bis zur Rente. Und dann kommt der Rieger und sagt, ja, Freundchen, denkste.
Ich meine, kann gut sein, dass der immer noch bis zur Rente sitzt, wenn die Versicherungen sagen, wir wollen halt gerne noch einen LKW-Fahrer als Geiseln für die Ladung haben. Ne? Mhm. Kann sein, dass der dann da sitzt und halt Däumchen dreht. Möglich. Kann sein. Wissen wir nicht.
Dann will ich so einen Job auch haben. Oder?
Ja, du musst den ganzen Tag diesen ganzen Idioten vor dir zugucken, die auf der Autobahn fahren.
Ja, ich muss ja mit denen nicht interagieren. Das ist ja das Coole daran. Ja. Ich sitze da ja nur rum.
Und sich daran gewöhnt, ist vielleicht so ein bisschen auch nicht gut für den Blutdruck. Ne? Wenn du die ganze Zeit
solange guckst. Internet im Auto ist.
Ja gut, okay, das ist egal. Ja. Solange man Porn...
Ja. Genau, solange...
Stimmt.
YouTube, da ist das alles völlig in Ordnung. Annika, beruhig dich und hab ein schönes Wochenende.
Ja, danke.
Gerne, ja. Tschüss.
Gute Nacht.
Tschüss.
Mal gucken, wer mich jetzt trollt. Trolljingle Fritz.
Blue. Holgi, hier ist Momo. Auch ich möchte mich natürlich an deinem letzten Tag bei dir melden und dir nochmal Danke sagen für die tolle Zeit, die wir zusammen hatten. Unter anderem in den Radiofurzen am Morgen, die wir zusammen moderiert haben. Anno dazu mal. Daher weiß ich auch, was du für ein knaller Typ bist. Du bist klug und witzig und kreativ und extrem neugierig. Und deswegen weiß ich auch, dass du weiterhin mit uns kommunizieren wirst, dann eben auf anderen Kanälen. Für heute Abend erstmal stoße ich auf dich an. Schick dir einen dicken Kuss und möchte dir sagen, Fritz mit dir, das war toll.
Schnipo, Schranke und Cluburlaub, ein Wunsch meines Studiogasts Frank Rieger.
Weil wir müssen auch darüber reden, was wir dann eigentlich machen, wenn uns die Arbeit weggenommen wurde. Und die beiden jungen Damen, die da so schön trällerten, haben ja einen schönen Vorschlag gemacht,
finde ich. Cluburlaub in der Karibik ist jetzt nicht das Schlechteste.
Ja, aber so ein bisschen sinnentleert, ne?
Ja, aber...
Macht dir nichts aus.
Ich habe jetzt nicht so große Probleme damit, mich irgendwo auf meinen Arsch zu setzen und sinnentleert vor mich hinzuklotzen.
Du meinst, wenn man so aus dem Fenster guckt, sondern das Flattern an der Cocktailbar, keine so schlechte Idee.
Nee, irgendwie nicht. Und abends so einen schönen Knüller einfach umfallen und sich da rauskehren lassen. Wie James Bond im letzten Film. Das war ja, der hat das ja auch gemacht. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wir reden über das Ende der Arbeit. Mein Gast ist Frank Rieger, der Co-Autor des Buches Arbeitsfrei. Eine Reise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Du hast es arbeitsfrei genannt oder ihr habt es arbeitsfrei genannt, du Konstanze Kurz. Frei impliziert, dass es eine positive Sache ist. Arbeitslos ist halt ne, so wie kinderlos. Genau. Ist das so, hast du es nicht geschafft.
Nee, wir wollten auch nicht zwingend eine negative Konnotation reinhaben, weil am Ende, also zum einen wollte der Verlag nicht, dass es so negativ klingt, ne, weil Datenfresser, das vorige Buch, klang immer so negativ. Mhm. Und wir wollten es ein bisschen positiver machen, aber wir fanden es auch wichtig, dass es halt nicht zwingend negativ ist, weil letztendlich ist es ja schon so, dass irgendwie Arbeit ist halt wichtig für uns, definiert uns in gewisser Art und Weise, macht uns unser Leben ja eine Struktur der Reihen so, zahlt die Miete und so. Aber so richtig, also ist jetzt ja nicht so, dass wir das unbedingt müssen.
So beim Wecker aufstehen ist halt uncool.
Genau, Wecker aufstehen ist halt doof. Irgendwie, ja. Manchmal sind die Kollegen nicht so der Hit, sondern hat man manchmal noch so einen Chef und solche Sachen. Also diese ganzen Begleitumstände von Arbeit sind ja nicht jetzt nicht immer positiv konnotiert. Ja. Insofern. Und es gibt halt auch echt eine Menge Scheißjobs, ja. Also muss man halt einfach mal so sagen. Da draußen stehen immer noch Leute in Lackierkabinen, ja. Also machen Tätigkeiten, die eh nicht doof sind und wo man sich schon fragt, so, wieso muss denn das eigentlich sein? Warum steht da noch kein Roboter? Insofern wollten wir durchaus auch eher positiv konnotieren und sagen, okay, es muss nicht schlecht sein, wenn, ja, Tätigkeiten wegfallen, wenn Menschen irgendwie Zeit für Besseres haben. Wir müssen uns nur darüber unterhalten, wie es funktionieren kann. Also und in der Wirtschaft ist es halt so, die verstehen halt auch langsam, dass man sich schon was ausdenken muss für die Zeit, wo nicht mehr alle Leute Arbeit haben. So ein Vorstand aus der Autoindustrie sagte mir, naja, weißt du, das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt 20.000 Leute rausschmeiße, dann sind das 20.000 Leute, die sich nächstes Jahr kein neues Auto kaufen.
Autos kaufen keine Autos.
Genau. Ja. So, und Roboter kaufen keine Autos. Ja. Ja. Und die müssen da halt schon auch sich was überlegen. So. Und die,
naja, das tun sie ja gerade. Ne? Also die Autohersteller, zumindest einige Autohersteller, fangen an, nicht mehr Autos zu verkaufen, sondern eigentlich den Kern des Autos, die Mobilität zu verkaufen, in den Großstädten zumindest. Also klar, Drive Now, Car2Go, solche Sachen.
Eine Methode, so, die halt insbesondere halt auf eine bestimmte Demografie zielt, aber also die dann halt möglicherweise auch nicht mehr genug Geld hat für die Investition in ein Auto oder nicht mehr genug Kreditwürdigkeit hat, um sich ein Auto leisten zu können. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Die andere ist natürlich darüber zu reden, so, okay, wie finanzieren wir denn unser Gemeinwohl? Momentan haben wir halt irgendwie eine Finanzierungsquote von 2/3 unseres Gemeinwesens, die aus menschlicher Arbeit finanziert werden. Mhm. Also halt sowohl Steuern als auch irgendwie sonstige Abgaben und so. Das ist, menschliche Arbeit und Konsum sind halt so die wesentlichen Treiber der Finanzierung des Gemeinwesens. Und wenn jetzt der größte Teil der Arbeit von Maschinen verrichtet wird oder von Computern, muss man sich halt schon darüber unterhalten, wie finanzieren wir uns denn eigentlich noch? Mhm. Zumal dann halt natürlich noch die Aufgabe dazu kommt, halt die ganzen Leute zu finanzieren, die halt keine Arbeit mehr haben. Aber interessanterweise ist der Widerstand dagegen, diese Finanzierung umzubauen, zu sagen, okay, vielleicht zahlen wir dann halt keine Lohnsteuer mehr, sondern halt nur noch mehr Umsatz- oder Gewinnsteuer oder was auch immer, ist gering. Ne, weil die halt auch sagen so, naja, klar, irgendjemand muss unseren Scheiß auch kaufen, den wir produzieren. Es muss halt irgendwie, ja, muss der Kahn ja weiterfahren. So, dementsprechend ist in der Industrie, also insbesondere in einer Fertigungsindustrie, wo die auch einfach schon viele Automatisierungswellen durch haben, ist der Widerstand da nicht so groß. Die sagen halt schon, ja, klar, können wir machen, so muss man halt irgendwie so Übergangsperioden machen und so, aber im Prinzip, solange sie halt nicht mehr Steuern insgesamt zahlen, ist ihnen das eigentlich Wurst. Mhm. So. Was ich ein bisschen erstaunlich fand, war auch so eine Erkenntnis aus der Recherche für das Buch, dass also der Wille, sich darüber zu unterhalten und zu sagen, okay, wir müssen da jetzt mal was tun, wir müssen da irgendeinen Weg finden, uns auf diese Situation vorzubereiten, von der wir nicht genau wissen, wann sie eintreten wird, nur dass sie irgendwann eintreten wird, ist halt schon groß. Also der ist halt schon da und da ist auch der Wille, darüber zu reden, relativ groß. Mhm.
Wir telefonieren. Es sind lange nicht mehr so viele Anrufer freitagsabends gehabt. Ich sollte dich öfter in... Nee, das kann ich ja gar nicht. Es geht weiter mit Free. Genau, Pat, das hast du doch prima gemacht. Namen Free.
Namen, ja, ich dachte auch gerade so, du solltest öfter eine letzte Sendung machen.
Ja.
Aber genau, darüber reden wir ja nicht.
Genau. Was arbeitest du denn? Arbeitest du überhaupt was?
Nee, nicht mehr. Ich habe nach 4,5 Jahren mit Tageszeitung zustellen Uffe hört, aber okay. Habe mich auch mal gefragt, so, wie so, was setzt wohl zuerst ein? So, irgendeine technische Lösung dafür, die zustellt, oder dass die Menschen doch endlich mal aufhören, Tageszeitung zu lesen? Die ja angeblich eh schon seit 10 Jahren am Sterben sind. So.
Na, sind sie nicht?
Naja.
Das ist ein langer Tod.
Das ist echt ein verdammt langer Tod. So, sieht immer so danach aus, aber so richtig spürbar. Also hier bei mir ist es war zumindest noch nicht, aber ich wohne ja auch in so einer Gegend, wo Menschen mit Geld wohnen, so. Also außer Ecke. Aber eben, mir ging mal so durch den Kopf, so, weil eben, ich überlege ja noch, wie könnte man vielleicht mal nochmal zu Geld kommen, so. Und der klassische Weg eines Rappers zum Beispiel ist ja einfach Schlagertexte schreiben. Und genau das führte mich aber zu der Überlegung, weil im Prinzip sind ja die meisten Schlagertexte so plump und also ja nur noch pseudokreativ, dass die doch wahrscheinlich auch eine Maschine übernehmen könnte. Und,
also die Musik ist ja schon übernommen, also wenn man so den durchschnittlichen deutschen Schlager hört.
Und ich meine jetzt der Text und irgendwie Musikbaustein A an B jetzt von den Instrumenten her irgendwie zusammenzusetzen, das kann ein Computer wahrscheinlich auch. Nur dass das dann, das würde uns wahrscheinlich sogar auffallen, weil wir auch immer merken so, ey,
aber ich glaube,
das sieht man ein bisschen anders an.
Aber leben Schlagersänger nicht primär von ihrer tollen Föhnfrisur? Also ich meine, da braucht man doch noch irgendeinen...
Nee, ich meine, dieser eine, der wie heißt der, Kasper, der kopiert doch Roland Kaiser Sachen oder sowas. Gab es doch mal so einen Skandal. Das ist früher oder später kopieren die halt einfach alle sich selbst.
Ich weiß das nicht so genau, aber...
Ja, aber beziehungsweise viel wird ja auch eben im Hintergrund geschrieben von irgendwelchen anderen. Sieht mir jetzt um den Schreiber, weißt du, der nicht um den Sänger. Das ist ja nur noch der nach außen Darsteller letztendlich. Sieht ja zum Gegensatz eher um die Produktionsmaschinerie dahinter. Also
was ich so manchmal so im Taxi höre, da kommt mir das schon so vor, als wäre das schon der Fall, ne?
Mhm.
So Aneinanderreihung von
Sachen, die sich reimen.
Wortgruppen, die dann halt irgendwie
Phrasen, die sich reimen.
Genau, Phrasen, die sich reimen und irgendwie bestimmtes Vorkommen von Adjektiven irgendwie notwendig machen. So.
Deswegen machen wir ja auch Rapper so gern, dass sie eben Schlagertexte schreiben, so, weil eben, da kannst du deinen schlechtesten Text nehmen, formulierst es noch ein bisschen um
und hinterher singt Helene Fischer das und wird damit reich.
Versteht das sozusagen so wie Comiczeichner, die halt irgendwie Pornos zeichnen müssen, damit sie leben können, damit sie noch ihre eigenen Comics machen können, müssen Rapper Schlagertexte schreiben.
Und teilweise schon,
die armen Rapper.
Ja, aber man können die reimen, ne? Das ist ja schon mal irgendwie ein großer Vorteil, ja.
Und Pop ist ja oftmals auch nichts anderes als Schlager, nur dass es in der anderen, was es eben in Englisch gemacht wird und man dann nicht gleich so einem auffällt, dass es Schlager ist, so. Aber von daher würde es ja im Pop genauso funktionieren, und wahrscheinlich. Haben
Sie beim Pop schon die zweite Standardmelodiebank auf ihrem Casio gefunden, ne?
Das heißt, das gab's, vor 30 Jahren hat sie schon so Rumba.
Genau. Ja, stimmt, wir hätten noch ein bisschen Herrengedeck spielen sollen.
Von Tempi-Orgeln mitbringen sollen.
Ja.
Ey, du hast doch heute an nichts gedacht, wa?
Nee, ich habe an gar nichts gedacht.
Kein vernünftiges
wieder Schluck nur an mich gedacht.
Doch,
wir haben Bierchen.
Etwas.
Gerade so, ne?
Also ja, gerade so genau, ja. Weil der Dönermann noch auf hatte, der auf dem Weg
war. War aber echt eine knappe Nummer, so, ja.
Und da dachte ich mir so, nee, Holger, wisst ihr, der ja auch schon legendäre Sendungen unter Alkoholeinfluss abgeliefert
hat. Ich habe das alles nur gefaked.
Also Holgi kann
jetzt kommt's raus.
Holgi kann das extrem gut mit dem besoffen faken.
Das ist also
selbst
wie viele Jahre Knast ich mir schon erspart habe, indem ich glaubhaft versichert habe. Nee, warte, das kommt jetzt verkehrt. Nee,
andersrum.
Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus.
Das ist
Free, schönen Dank für deinen Anruf, schönes Wochenende.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Es geht direkt weiter mit Warte mal eben. Jetzt habe ich...
Du musst jetzt nicht besoffen spielen, Holger.
Nein, ich spiele auch nicht besoffen. Ich wollte jetzt eigentlich was sehr... Aber das hat nicht funktioniert. Ich wollte eine Dramaturgie aufbauen, aber es hat nicht funktioniert, weil einer rausgeflogen ist. Daniel!
Hey, hallo.
Guten Abend. Frank, das ist Daniel. Daniel, das ist Frank.
Guten Abend.
Hallo Frank, hallo Holger.
Hallo. Was arbeitest du denn?
Ich gehöre schon zu den Leuten, wo das mit dem richtigen, festen Job kein so richtiges Ding mehr ist. Ich habe eigentlich Design studiert und mache aber eigentlich jetzt mehr Filmsachen, was ich auch nicht studiert habe. Und um kurz zur Bildung von vorhin zurückzukommen, das habe ich mir halt dann selbst beigebracht. Ich habe auf der Uni einen Filmkurs belegt und der Rest ist halt im Netz.
Was genau machst du denn beim Film?
Also ich mache halt alleine Sachen, also frei Film schneiden, alles wirklich.
Also du produzierst komplette Filme?
Filme jetzt nicht unbedingt, aber halt Werbung, kleine Sendungen, halt kleine Sachen. Also so ein bisschen wie du als Podcast-Produzent rumleuchtest, mache ich dann halt dann auch noch mit deiner Kamera.
Verstehe. Ist das was, wovon du leben kannst?
So halt. Also man lebt halt dann eher von Werbung machen für Dinge als von den eigentlichen Dingen, die man produziert. Was halt auch wirklich schwierig ist. Also ich hatte
Nur zum Verständnis, weil die Wahrheit ja immer konkret ist. Also du produzierst Videos, veröffentlichst sie vermutlich auf YouTube und lebst von der Werbung, die da drum rumläuft, von diesem Revenue Share, den die da machen. Also du verkaufst nicht deine Filme, oder?
Nee, ich verkaufe meine Sachen. Also ich mache halt dann für Startup X
Videos,
die erklären, wie die App funktioniert, das mache ich dann.
Verstehe, alles klar.
Oder Band braucht Musikvideo, sowas mache ich dann. Also halt so kleine Videosachen, die man halt mit alleine oder zu dritt machen kann, weil halt auch nie mehr Kohle da ist, um mehr Leute zu bezahlen als jetzt nicht ein oder zwei Leute. Und ich habe jetzt ein Jahr lang fast versucht, einen festen Arbeitsplatz zu kriegen. Und das geht halt einfach nicht. Also Agenturen stellen halt echt nicht viele Leute ein und nehmen nur Freelancer, wenn sie irgendwie Leute brauchen. Und beim Film, da ich das halt nicht studiert habe, habe ich da auch jetzt nicht so die krassen Verbindungen zu. Und da kommt man dann halt auch nicht wirklich rein. Also
du bist sozusagen Medienproletariat.
Ja. Also das ich habe noch kein gutes Wort gefunden für so die Medienarbeiterklasse so, aber ich glaube, Medienproletariat trifft es dann schon ganz gut. Und es ist aber nicht so toll. Also es ist jetzt nicht so super geil. Ich bin jetzt 27 und ich werde ja noch eine Zeit lang leben und weiß aber halt echt nicht, ob das halt so geht für lange Zeit. Also ich lebe halt echt so unter der Armutsgrenze. Also ich zahle keine Steuern. Ich verdiene nicht genug Geld, um die Steuern zu zahlen.
Warum suchst du denn nicht einen Job, in dem du genug verdienst?
Da habe ich ja gemacht jetzt. Also ich habe jetzt fast ein Jahr lang halt wirklich versucht, einen Job zu kriegen und habe einfach einfach nirgends einen Fuß in die Tür gekriegt oder mir wurde halt dann gesagt so, hey, wir machen dich auf unsere Freelancer-Liste, wenn wir jemanden brauchen, seine
Freelancer. Nee, ich meine halt nicht mit dem, was du gerne machen würdest, sondern mit irgendwas, was du machen kannst und was gut bezahlt wird oder hinreichend bezahlt wird.
Das ist schwierig. Ich habe in Luxemburg bin ich aufgewachsen und da hat man im Gymnasium schon geht man schon ein bisschen in eine Richtung, die man machen will. Und da habe ich halt schon Design gemacht mit 15. Also ich mache jetzt schon seit 12 Jahren nur so Kunstkram. Hätte ich das mit dem Programmieren vielleicht machen sollen, das wäre cleverer gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, was für einen Job ich machen könnte, also was ich könnte, wo es eine feste Bezahlung gibt.
Das heißt, du hast dich zu früh für was mit Medien entschieden?
Wahrscheinlich, ja. Und zu dem Zeitpunkt war halt dann auch Werbung noch ein ganz anderes Ding. Also da gab's klar schon Internetwerbung so, aber und auch ne, Webseiten machen haben wir auch schon im Gymnasium dann gelernt. Aber die Werbebranche existiert halt jetzt auch nicht mehr so. Und ja, da kommt man, also so diese
das heißt, typischen... Du müsstest dir eigentlich sozusagen was komplett anderes ausdenken mit deinem Leben. Also dir irgendeinen anderen, jetzt machen wir Berufsberatung, auch geil.
Berufsberatung ist immer super.
Also überlegen, was du eigentlich noch so an Dingen kannst und interessant findest und dir dich da halt irgendwie rein spezialisieren. Weil ganz ehrlich, ich halte diese Medienbranche auch für nicht ein Feld, in dem man irgendwie leben kann. Also es ist halt irgendwie
also, bei mir geht's.
Ja, Holger, du bist wahrscheinlich...
Mir geht's aber auch nur, weil du schon seit halt 20 Jahren machen.
Es hat aber auch im ersten Jahr funktioniert. Also pauschal, glaube ich, kann man das nicht sagen. Nee,
man kann es nicht pauschal sagen, aber in der Medienbranche überleben ist halt eine Frage des Aufmerksamkeitskapitals, was du hast. Und wenn es hoch ist, kannst du davon leben, wenn nicht, dann halt nicht.
Na, es gibt ja auch genug andere Sachen, die mit Medienproduktion zu tun haben, die nicht mit Aufmerksamkeit zu tun haben.
Nee, aber die sind dann leider prekär.
Nein.
Doch.
Ey, komm, ich meine, alle Jobs, die ich sonst mache, wenn ich als Redakteur arbeite, wenn ich...
Gut, dann bist du im öffentlich-rechtlichen Universum, was halt irgendwie kein Markt
okay,
ist.
Okay, ja.
Und
ja.
Da kommt man halt auch nicht mehr rein.
Ja, stimmt, wenn
rein.
Du es beim also Privatfunk machst, kriegst du halt einen Zehner die Stunde oder sowas. Genau. Ja, genau, stimmt schon. Ja.
Ich habe ja auch versucht, jetzt in öffentlich-rechtliche Sender reinzukommen und ein Praktikum kann man da nicht mehr machen, wenn es nicht innerhalb des Studiums ist.
Ja.
Und es gibt dann keine Junior-Positions, wo man sich dann irgendwie bewerben könnte. Und wenn es die gibt, dann kriege ich halt dann keine Antworten oder kriege halt nicht dann Antworten. Also das ist halt wirklich nicht toll.
Das ist halt so ein Sekundäreffekt davon, dass halt eine Menge Leute halt aus, sagen wir mal, klassischen Berufen, die es halt nicht mehr gibt, halt irgendwie rausgefallen sind und beziehungsweise diese Berufe nicht mehr gibt, in die sie halt früher gegangen wären. Und dann halt angefangen haben, was mit Medien zu machen, weil halt das halt irgendwie der gerade die Sache war, die Zukunft schien zu dem Zeitpunkt. Und das sehe ich halt sehr häufig. Also wenn ich mir so angucke, zum Beispiel, was du in Berlin halt für einen ausgebildeten Diplom-Designer bezahlst am Tag, ja. Das ist halt so, da würde ich halt nicht für aufstehen. Mhm. Ja, und das ist halt irgendwie.
Das ist echt wenig, ja.
Ja, und das ist halt so ein, also diese Tagessätze, die da sind, haben auch eine Menge damit zu tun, dass halt wirklich viele Menschen sind, die diese Ausbildung haben, die teilweise sehr gut sind, so, also die auch wirklich was können, so, die aber einfach zu viele sind für den Markt, den es halt gibt.
Ja, weil sie halt auch alle in Berlin sein wollen, wahrscheinlich. Das ist auch noch so ein Effekt.
Ja, das auch, aber nicht nur.
Woanders kann man aber auch nicht wohnen, weil es sonst einfach zu teuer ist.
Genau. Woanders also, verdienst du halt auch ordentlich.
Nee, in der Branche halt eben nicht.
Auch nicht.
Nee.
Okay.
Also es gibt dann halt so.
Ich hatte ein größeres Projekt gemacht über ein Jahr und das war eigentlich ein großer Fehler. Ich habe da 10.000 Euro verdient für ein Jahr Arbeit, was ja auch nicht sehr viel Geld ist.
Nee.
Und habe mir dann damit aber alle meine Kontakte in Berlin verschossen, weil ich halt einfach ein Jahr lang intensiv daran gearbeitet habe und nicht die Zeit hatte, dann Socializing und was auch immer zu machen, um halt nach dem Job wieder einen Anhang zu machen. Und das ist halt echt schwierig, weil wenn du halt dann nicht dann wirklich dich von Projekt zu Projekt zu Projekt hangelst, die dann irgendwie ein bisschen Geld bringen, dann also sobald man ein bisschen da rausrutscht, ist es wieder schwer, da wieder reinzukommen. Das ist echt nicht cool.
Also dieses Phänomen gibt's halt in diversen Branchen, sagen wir so, bei Medien und Gestaltung und so, ist halt besonders extrem, weil halt da durchaus, muss man schon sagen, halt eine Menge Leute sind, die halt diese Ausbildung haben oder auch diese Talente haben, die halt auf den Markt treffen, der zwar sehr aufnahmefähig ist, aber halt auch irgendwie endlich ist. Und das drückt natürlich auch die Preise nach unten, zumal es halt in, sagen wir mal, gerade im Low-End natürlich auch eine internationale Konkurrenz gibt. Ne? Sagen wir mal, irgendwie so, also neulich habe ich so einen Service gesehen, da schickst du halt irgendwie deine Stichworte hin und so ein paar rohe Grafikskizzen und kriegst halt eine perfekt ausgearbeitete PowerPoint-Präsentation zurück für 80 Euro. Ja.
Ach wow.
Ja.
Und die sitzen halt 5 Euro. Also das
so, und die sitzen halt, irgendwo in Osteuropa. Du hast halt irgendwie eine deutschsprachige Hotline, die irgendwie sich perfekt mit dir darunter unterhalten kann, wenn du noch irgendwie Sachen geändert haben willst. So. Wenn es Englisch ist, dann machen sie es halt in Indien. Und ich meine, das ist halt irgendwie so, das kannst du eigentlich nicht mehr irgendwie anders machen dann, ne? Also wenn du halt irgendwie so ein in so einer Branche tätig bist, wo du halt als Berater zum Beispiel halt mal schnell so eine Präsentation zusammenkloppen musst.
Mhm.
Und da entsteht dann halt tatsächlich so ein intellektuelles, also so ein Prekariat für intellektuelle Tätigkeit. Ja, das ist halt schon, und das Internet hilft dabei gewaltig.
Ja.
Weil natürlich alle Grenzen wegfallen, weil natürlich die Möglichkeit zu vergleichen enorm zunimmt. Und ich meine, wenn du anguckst, du so für eine Webseitengestaltung, ja, wenn du halt so 0815 irgendwie Startup-Webseitengestaltung haben willst und dir jetzt nicht so viel darin gelegen ist, dass irgendwie besonders und toll ist oder so, dann kriegst du das für 2.000-3.000 Euro irgendwo zusammengeklopft.
Ja, das geht aber, das geht schon noch viel, viel.
Oder noch viel, wahrscheinlich für 200-300 Euro mittlerweile.
Ja. Ja. Also für 100 im Jahr so. Also ja. Da gibt es dann Services, wo du die dann einfach eine Website zusammenklicken kannst und die sehen gut aus. Also da kann man nichts sagen. Die sehen alle total okay aus.
Ja,
und das kostet dann so viel, wie Hosting kostet.
Und du hast halt noch das Problem der Amateure, die halt auch zunehmend besser werden. Mhm. Also gerade für so Zeugs wie Filmschnitt oder so. Freund von mir ist auch Cutter, der hat vor ein paar Jahren einfach einen Job an den Nagel gehangen und hat gesagt, das hat halt keinen Zweck mehr, dass ich überhaupt noch meine Dienstleistung anbiete. Hinter mir stehen Leute, die sind 10 Jahre jünger als ich, die klicken seit 15 Jahren auf ihrem Final Cut rum. Für das, was so ein Standardauftraggeber will, irgendwie so ein Imagefilm oder irgendwie so ein Einspieler für auf der Messe, da reicht das völlig aus, dass das der Nachbarsjunge macht. Der kriegt einen 50er und dann ist gut.
Ja, und man, das ist halt so ein tatsächlich so Sekundärautomatisierungseffekt. Ne? Also Software halt Sachen einfacher machen, also gerade jetzt zum Beispiel im Webseitenbereich, also diese Toolkits oder halt irgendwie sowas wie Medienbearbeitungssoftware, die halt auch so zugänglich wird, dass halt irgendwie jeder mit seinem Notebook und irgendwie einer HD-Kamera halt mittlerweile halt einen Film produzieren kann, wenn er sich nur genug da reinkniet.
Ja.
Und diese Art von Automatisierungseffekten betrachten wir normalerweise nicht strukturiert. Da gucken wir eigentlich nicht genau hin, weil die so selbstverständlich und schleichend sind, die aber am Ende halt eben dazu führen, dass Leute wie Daniel halt einfach, naja, dann halt so einen richtigen Job gibt es dann halt nicht mehr in der Branche, sondern halt nur noch so Gigs halt, ne? Also das ist halt, und das ist halt auch...
Und man muss halt alles können. Also man muss halt dann einfach alles können, um überall, wo es dann einen verfügbaren Job gibt, einfach einspielen zu können. Also man muss dann Musik produzieren können, man muss Filme machen können, man muss ein bisschen coden können. Um halt das,
jetzt hast du noch, Job du hast noch 40 Jahre vor dir, bevor du in Rente darfst. Wahrscheinlich sogar noch 45. Was wirst du tun?
Ich bin halt echt im Moment am Überlegen, was ich halt wirklich machen soll. Das ist halt...
Ich habe noch 20 Jahre, ich weiß auch nicht, was ich tun
will. Ja. Du hast ja aber halt einfach deine Audience aufgebaut, die halt da ist.
Und ist die in 20 Jahren noch da? Ist sie in 20 Jahren bereit, mir eine Mark in den Hut zu werfen? Das weiß ich halt auch nicht.
Ja, das stimmt. Aber sie ist schon mal da. Das, also, und wenn du und wenn du halt einfach weiterhin deine Podcasts machst, dann, also die Leute laufen ja dann auch nicht weg. Du machst ja gute Sachen. Das ist, und es, für mich wirkt es so, als wäre diese, also diese Art Medien zu produzieren, das Einzige, was man halt irgendwie versuchen kann. Also halt wirklich sich eine kleine Community, die dann ja, wo dann genug bei rauskommt, um, um halt dann Miete zu zahlen und Strom und Wasser. Und dann mache ich halt einfach die Sachen, die ich gut finde und versuche zu überleben. Also das ist wirklich so im Moment, wie es aussieht.
Das ist sehr tatsächlich rosig, meine, aber... Ja. Das ist tatsächlich immer meine Metapher für die Podcast-Produktion gewesen, die Kleinkunst. Also was, letztendlich ist das, was wir machen oder das, was ich mache, ist, ich stelle mich in ein kleines Theater, das nicht öffentlich gefördert ist, führe mein Stück auf und am Ausgang steht so ein großes Cognac-Glas und da kann jeder reinschmeißen, wie viel er will. Und am Ende ist hoffentlich genug drin, dass ich den nächsten Auftritt, bis zum nächsten Auftritt nicht verhungere, sagen wir mal so. Das war ein bisschen Pathos geschwängert jetzt, aber ja. Aber ja, das ist wahrscheinlich, ist es wie du sagst, also diese Art von Medienproduktion ist natürlich, wenn du in einem großen Medienhaus arbeitest, dann ist das was anderes. Und das ist auch nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist, wenn du beim Axel Springer Verlag arbeitest, verdienst du auch ordentlich. Wenn du bei der FAZ arbeitest, verdienst du auch ordentlich. Also das ist jetzt...
Hängt immer sehr davon ab, was du da tust.
Ja, gut, wenn du Pförtner bist, vielleicht nicht, aber wenn
der
du...
Der Pförtner verdient noch ordentlich, der hat einen langen Arbeitsvertrag von früher.
Echt?
Ja, weil ja, also wenn du überlegst, was bei irgendwie so bei irgendwie gerade so Onliner halt irgendwie so bei Medienhäusern,
da ist so.
Nichts mehr mit irgendwie Luxusverträgen. So, ne?
Naja, ich rede nicht von Luxusverträgen, naja, und die haben wir hier auch nicht beim Öffentlich-Rechtlichen.
Nee, aber auch... Also auch Langfristverträge sind da halt, werden da halt immer seltener. Die arbeiten natürlich auch wieder mit Freien und so. Also es ist halt schon so, dass halt insbesondere in den, also in den werbefinanzierten Online-Medien, da wird der Gürtel halt auch immer enger, weil meine Online-Werbung funktioniert halt nicht mehr. Werbeblocker sind halt überall. Mhm. Die Menge an Werbung, die platziert werden kann, ist endlich. Und damit irgendwie hast du halt dann immer das Problem, dass ja letzten Endes die Menge an Geld, die, wenn dann auch Profit erzeugt werden soll, zur Verfügung steht, halt immer geringer wird. Und dementsprechend schrumpfen dann halt natürlich auch die Budgets da. Also das ist halt, also letzten Endes ist es halt irgendwie, Medienfinanzierung braucht halt eine neue Grundlage, eigene Sendung vermutlich mal. Aber die, sag mal, dieses Phänomen, dass halt irgendwie, sag mal, auch intellektuelle Tätigkeiten, die früher noch gut bezahlt waren, ja, ich meine, Redakteur bei einer Tageszeitung, das ist da ausgesorgt, ne? Ja. Also wenn du halt irgendwie Redakteur bei der FAZ warst, war eigentlich fast besser als eine C4-Professur, ja. So, also von irgendwie Bezahlung und Status halt so, ja. Aber das ist halt heute lange vorbei und das wird halt auch nicht wiederkommen. Das, also die Zeiten haben sich erledigt. Ja. Das ist halt dann nur noch irgendwie das Cognac-Glas.
Es steht dann einsam darum und es liegt ein Kupfergeld drin.
Ja. Ja.
Ich glaube, mit richtigen Live-Sachen, also mit vor Leuten Dinge tun jetzt, Podcast oder was auch immer. Ich glaube, das ist noch ein Ding, was man vielleicht probieren könnte. Also da muss man halt, dann ist es halt die Musiker, dann verdient man halt das Geld nicht mehr mit dem, was man mit dem Produkt davon macht, sondern mit dem Rumfahren und
so. Ist bei den Musikern ja heute schon so, ne? Also die meisten verdienen ja Geld nicht mehr mit den Tonträgern, sondern halt eben mit den Live-Konzerten.
Alle, also mit, also außer jetzt Taylor Swift oder so, die verdienen sich ja auch Geld mit Tonträgern, aber einfach ich glaube, in Deutschland selbst so große Bands oder, keine Ahnung, Bushido verdient auch sicher nicht krass Kohle mit seinen Platten. Also so viel verkauft er dann auch nicht. Weil der Markt ist in Deutschland auch nicht so groß.
Ich weiß gar nicht, wie viele Platten Bushido verkauft, aber der dürfte auch mehrere Millionen schwer sein mittlerweile, oder?
Aber der hat auch schon zu einer Zeit angefangen, wo CDs verkauft wurden.
Stimmt. Ja. Das ist vielleicht auch was. Ja. Wir haben zu einer Zeit angefangen, in der das Karussell sich noch ordentlich gedreht hat, auf dem wir sitzen. Ja.
Mhm. Ja. Das ist der Unterschied. Guter Und jetzt Punkt. Noch aufs Karussell raufzukommen, ist schwieriger geworden.
Ja. Dafür können wir alle nicht programmieren. Daniel, lern programmieren. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Jo, vielen Dank.
Ciao. Tschüss. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz. Frank Rieger ist mein Gast. Der hat ein Buch geschrieben zusammen mit Constanze Kurz. Dieses Buch heißt Arbeitsfrei. Eine Reise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Und wir reden über eure Tätigkeiten oder auch Nicht-Tätigkeiten. Vielleicht kriegen wir noch einen, der tatsächlich, vielleicht ist ja einer von euch oder eine von euch wegautomatisiert worden. Das fände ich auch mal spannend, wie das so läuft, wie sich das auch ankündigt, weil man kriegt es ja mit, wenn eine Maschine dahingestellt wird und man sich auf einmal fragt, wo soll ich denn dann noch arbeiten? 0331 70 97 1.
Fritz. Blue Moon.
Hallo Holger, hier ist dein ehemaliger Kollege Uwe Wassermann. Hab gehört, heute ist deine letzte Sendung bei Fritz. Hab da noch ein paar geklärte Dinge. Wann tritt eigentlich Landowski zurück? Wer hat den Mundabdruck an der Scheibe zum Producerraum hinterlassen? Wer lieh dem Vater, den sich seine Tochter rückwärts vorstellen sollte, seine Stimme? Wer brauchte für Schwerkraftexperimente einen Hamster und einen Lötkolben? Wer waren Pat und Patachon, Dick und Doof, Country und Western und letztlich Alpha und Omega der Hörfunkunterhaltung? Wenn es dich nicht gegeben hätte, wären alle diese Fragen für mich unbeantwortet geblieben. Danke dafür, Holger.
Uwe Wassermann, ja Wahnsinn.
Jetzt will ich aber das mit dem Lötkolben machen.
Ach, das war letztes Jahrtausend. Da mussten wir uns noch mit...
Ist gut, ist verjährt, kannst erzählen.
Da mussten wir uns noch mit Hilfsmitteln, das macht man heute alles mit Software.
Also die Bilder im Kopf.
Ja, nur dazu ist es da. Moritz ist dran. Hallo Moritz aus Stuttgart.
Ja, hallo Holger und hallo Frank.
Moritz, du willst widersprechen. Das dulden wir ja gar nicht. Wir sind hier schließlich die Lügenpresse. Nee, Entschuldigung, der Schummelfunk.
Schummelfunk
wird nicht widersprochen.
Ach so, okay.
Also wir sind ja gleichgeschaltet, das wissen so. Die wenigsten. Mhm. Und wir dulden keinen Widerspruch.
Ach so, deswegen steht der junge Herr mit dem Ledermantel
genau.
Mit der Pistole da hinten in der Ecke. Ach so, okay, verstehe.
Nach Westjeld.
Ja, verstehe, okay. Die Gleichschaltung und so, ja, okay.
Dann versuche ich das jetzt mal am Zensor vorbei.
Bitte.
Also grundsätzlich misstraue ich dem Ganzen ja ein bisschen, weil wir das ja eigentlich schon vor 150 Jahren uns eigentlich genau dasselbe gefragt haben, weil damals hieß es dann irgendwie das Lumpenproletariat, als wir irgendwie da schon unfassbar viele Arbeitslose hatten und da wurde auch schon prognostiziert, das geht jetzt immer so weiter. Und dann ist plötzlich irgendwie nochmal wissenschaftlich und gesellschaftlich und überhaupt auf der ganzen Welt in den nächsten 100 Jahren ganz viel explodiert und passiert. Das heißt, ich glaube, da gibt es einfach noch ganz, ganz viel disruptives Potenzial in uns. Und also auch, ich denke eben, wenn, dann wäre es ja eigentlich schon passiert, weil diese ganze Automatisierung, die passiert ja sozusagen eigentlich jetzt schon einfach seit unserem, ich meine, seit ihr lebt, seit ich lebe, einfach unser ganzes Leben. Und zumindest in Deutschland haben wir ja trotzdem irgendwie noch alle Jobs. Und weil es irgendwie diesen Effekt gibt, dass irgendwie, obwohl unfassbar viel automatisiert wird, sich trotzdem so ein merkwürdiger Longtail irgendwie bildet, wo es plötzlich ganz obskure und absonderliche Berufe und Sachen gibt, die Menschen irgendwie ernähren oder zumindest in Arbeit bringen und der irgendwie in der Lage ist, das Ganze aufzufangen.
Also im Prinzip kann es sein, dass du recht hast, dass auf lange Sicht, so also 50 Jahre hinaus, dass sich die Lage wieder völlig einpegelt. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Nur wir stehen halt vor der Situation, dass viele von den Berufen, die beziehungsweise den Tätigkeiten, die von Automatisierung bedroht sind, sind halt Sachen, die momentan von Menschen ausgeübt werden, die halt schon relativ lange im Beruf sind, aber auch eine Menge Berufsleben vor sich haben und die möglicherweise große Schwierigkeiten haben, sich halt in neue Beruf oder Tätigkeiten reinzudenken oder, wie wir es ja gerade bei Daniel gehört haben, dann halt irgendwie auf Berufe umgeschult werden oder Tätigkeiten umgeschult werden, die halt auch nur so mittelzukunftsfähig sind. Ne? Das heißt, also, was ich nicht sage, ist, wir werden alle zwingend arbeitslos werden, sondern wir müssen uns was überlegen für die Phasen, wo wir noch keine neuen Tätigkeiten haben so und noch, wo wir noch nicht wissen, wie die Leute ernährt werden. Ne? Also weil auch vieles von dem, was Menschen jetzt tun, so weil sie halt irgendwie nicht gerne irgendwie untätig rumsitzen, ernährt sie ja am Ende nicht. Ne? Also es ist ja so, dass also die strukturelle Arbeitslosigkeit, insbesondere halt in Deutschland, die steigt ja an, obwohl die nominelle Arbeitslosenquote sinkt. Und zwar deswegen, weil immer mehr Leute halt aus dem ersten Arbeitsmarkt rausfallen. In den USA ist der Trend noch viel drastischer. Da ist es halt so, dass die Arbeitslosenquote steigt und gleichzeitig steigt die Anzahl der Leute, die überhaupt nicht mehr von der Statistik erfasst werden, weil sie halt in irgendwelchen ja, nicht mehr hingehen, sich das Amt ignorieren, halt von irgendwelchen Hilfsgeldern, die außerhalb der staatlichen Struktur sind, leben oder halt von Kriminalität. Und das heißt also, es passiert ganz viel verdeckt. So, und eine Kennzahl, an der wir gut sehen können, wie stark das Problem ist, die Auseinanderdriften von des Anteils von Gehältern und Löhnen an dem Volkseinkommen, also dem, was halt irgendwie im Bruttosozialprodukt erwirtschaftet wird, versus den Einkommen aus Zinsen und Gewinnen von Unternehmen. Und die klaffen eigentlich, kann man sagen, so in den letzten 10 Jahren in allen westlichen Ländern drastisch auseinander. Das heißt, die Reallöhne sinken, die Unternehmensgewinne steigen so und die Schere geht halt immer weiter auseinander, prozentual.
Nicht nur und absolut. Unternehmensgewinne, muss man sagen, sind im Grunde die Einkommen der...
Aus den Maschinen.
Das sind aber die Einkommen der Unternehmensinhaber, weil die gehören genau. Ja jemandem. Ne? Ganz am Ende steht wieder genau. Ein Mensch, der halt, Aktien hat.
Und, ja, halt weniger. Ja, ne? Also quasi kann man sagen, ist halt die Automatisierungsdividende, die da anfällt.
Ja.
Und das ist halt ein klares Zeichen dafür, dass halt diese Ungleichheit von Automatisierung angetrieben wird und halt, wenn man es auch so angucken, was an neuen Jobs jetzt gerade entsteht, ist halt ein Großteil davon halt eher in der Mindestlohnkategorie anzusiedeln. So, ne? Das ist halt schon also auch wenn es intellektuell hochwertige Tätigkeiten sind, wie halt zum Beispiel, was wir gerade bei Daniel gehört haben, sind es halt dann häufig Tätigkeiten, da kannst du halt gerade so von leben. Und das ist halt eine Sache, wo wir halt nicht zwingend diesem Optimismus, früher war es doch auch so, früher kam dann die Industrialisierungswelle oder diese Industrialisierungswelle, die Leute wieder in Lohn und Brot gebracht hat. Das mag alles sein und möglicherweise ist es jetzt auch wieder so, dass wir, keine Ahnung, demnächst alle irgendwie in irgendwie Tätigkeiten sind, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Aber die Frage ist, was passiert zwischendrin?
Ja, also einfach um ein kurzes Beispiel, ich meine, das ist ein bisschen langweilig, was ich so mache, ich meine, ich studiere noch und ich mache auch was mit Medien, hahaha, aber eben im Bereich interaktiven Zeug, sprich diese ganze App- und Games-Geschichte. Und was da zum Beispiel eben passiert ist, ist, dass irgendwie 2007 ungefähr die Leute so ein bisschen angefangen haben, plötzlich ihre ganzen Games irgendwie kostenlos den Menschen anzubieten und haben damit einfach nochmal komplett das Geschäftsmodell und dieser Branche irgendwie nochmal auf den Kopf gestellt. Und was passiert? Seitdem haben wir ein ungebremstes, also unfassbares Wachstum, weil wir plötzlich eben Dienste an Menschen in der ganzen Welt bringen können, weil einfach plötzlich auf der ganzen Welt einfach Milliarden von Menschen Smartphones kaufen und da unterhalten werden wollen. Und plötzlich ganz, ganz viele Menschen, die wir sonst halt in unserem Wirtschaftsdenken auch überhaupt nicht mitdenken, weil sie einfach zu weit weg sind oder scheinbar noch nicht entwickelt genug sind, plötzlich aber einfach mitmischen wollen. Und da ist es ja einfach jetzt gerade, da müssen wir gar nicht so weit in die Zukunft gehen, noch so ein unfassbares Potenzial. Ich meine, ja, Indien hat irgendwie bedient irgendwie die Callcenter für die ganze Welt. Und trotzdem verrottet da aber irgendwie noch ein riesiger Prozentsatz in der Landwirtschaft, weil da einfach noch nicht die richtigen Prozesse und Maschinen da sind. Also da sind einfach noch riesige, ganz krasse Potenziale, wo einfach noch menschliche Intelligenz und Maschinenkraft und alles zusammen noch da ist, um reale Probleme zu lösen. Also nur weil wir sozusagen die Top 10% sind, wir sind sehr, sehr satt, gibt's da ja noch Dinge zu lösen.
Naja gut, ich meine, gucken wir uns an, Indien und China fahren mit Absicht eine Politik, wo sie die automatisierende Landwirtschaft ausbremsen, weil sie sagen, wir wissen nicht genau, wo wir die ganzen Leute lassen sollen. Also zum Beispiel in China ist die Produktion von landwirtschaftlichen Automatisierungsgeräten und der Import begrenzt, also wie viel Mähdrescher und Reispflanz- und Erntemaschinen die importieren dürfen und herstellen dürfen, ist tatsächlich staatlich gelenkt. Mit dem Ziel zu sagen, wir haben hier schon irgendwie, keine Ahnung, wie viel 100 Millionen Wanderarbeiter, die halt de facto alles arbeitslose Bauern sind, die jetzt halt irgendwie als Tagelöhner halt an die Küstenstädte ziehen. Wenn wir jetzt die Automatisierung in dieser Branche halt weiter ungebremst laufen lassen würden, dann wüssten wir gar nicht mehr, wo wir die Leute unterkriegen. Und diesen selben Effekt haben wir in vielen anderen Stellen auch, dass also da, sagen wir, die simplen Stufen der Automatisierung noch gar nicht durch sind. Und diese Zahl, dass wir eigentlich 600 Millionen Arbeitsplätze für die Jugendlichen dieser Welt bräuchten, um die zu beschäftigen, die macht mir halt schon so ein bisschen Sorge, weil die können nicht alle Apps programmieren. Also muss halt irgendwas müssen die ja tun. So, und ist halt irgendwie so, am Ende haben sie dann halt die Wahl zwischen Apps programmieren und anderen Leuten, die Smartphones klauen. Das ist irgendwie jetzt keine besonders tolle Wahl. So, also deswegen diesen ungebremsten Optimismus, dass irgendwie da halt irgendwie hinreichend viele neue Tätigkeitsfelder entstehen, den teile ich mangels Evidenz nicht so ganz so.
Also dass es ungemütlicher und ein bisschen komisch wird jetzt so die nächsten Jahrzehnte, das glaube ich auf jeden Fall. Aber so diese Vision, dass wir irgendwie eine Wirtschaft frei von Menschen haben, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr überspitzt von mir, die kann ich einfach nicht glauben.
Ja gut, es wird nicht frei von Menschen sein. So was wir halt eher sehen gerade, ist halt eine Spaltung des Arbeitsmarkts. Wir sehen halt irgendwie, dass das ganze Mittelfeld halt wegfällt. Ne? Also dass Leute, die halt irgendwie sehr hochqualifizierte Tätigkeiten oder Tätigkeiten mit speziellen Talenten haben, die sind halt eher überarbeitet, die sind halt irgendwie durchaus auch gefragt, wenn es nicht zu viele von ihnen gibt, wie bei Mediengestaltern. Und Leute, die halt, deren Talente gerade nicht so gefragt sind, die sind dann halt, landen halt irgendwie im Mindestlohnbereich. Und dazwischen wird es halt immer dünner. So, und dazwischen sind dann halt auch immer weniger Leute. So. Wobei interessanterweise gerade da auch viele relativ automatisierungsfeste Tätigkeiten sind. Also wo halt irgendwie, sag mal so, Facharbeiter-Niveau-Tätigkeiten, viele davon sind halt durchaus eher automatisierungsresistent. So, also die halt, sag mal, relativ flexibel sind, die auch ein bisschen anpassungsfähig sind, die halt irgendwie kontinuierliche Fortbildung enthalten und so. Also da so Mechatroniker und ähnliche Berufe, die halt also körperliche und geistige Tätigkeiten kombinieren, sind zumindest in den Studien, die wir jetzt so kennen, relativ automatisierungsfest. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, da sehe ich so meine Talente, dann kann man sich da durchaus irgendwie hinbewegen. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee.
Dann habe ich jetzt aber noch eine Frage an dich, Frank. Ich meine, das Buch, was ihr geschrieben habt, endet ja mit diesem wunderschönen Zitat von Nikola Tesla, der praktisch prognostiziert, dass sozusagen der Wegfall an Arbeit uns zu eigentlich höheren oder besseren Menschen machen könnte. Das ist ja so ein bisschen diese Idee, irgendwie wie damals, als irgendwie die ganzen Sklaven irgendwie unsere Arbeit erledigt haben im alten Griechenland, da ist plötzlich wurde die Philosophie und die Mathematik geboren. Glaubst du denn daran?
Also ich halte es zumindest für eine Option. Ne? Also ich meine, wir haben durch die Digitalisierung und die Computerisierung und die Werkzeuge, die wir da bekommen, die Möglichkeit, eine Gesellschaft zu gestalten, also die prinzipielle Möglichkeit, eine Gesellschaft zu gestalten, die ganz anders ist als die wir heute haben. Und wir werden vielleicht auch nicht umhin kommen, sie umzugestalten. Wir müssen uns nur überlegen, wie sie aussehen soll. Und tatsächlich finde ich halt irgendwie das, was wir momentan haben, also diesen unbedingten Zwang, mit allem Profit zu erzeugen, diesen unbedingten Zwang, überall Wachstum zu haben und die Menschen unglücklich zu machen, um ein bisschen mehr Effizienz rauszukitzeln, finde ich, kann es eigentlich so als irgendwie Gesellschaftsentwurf für eine Menschheit im 21. Jahrhundert eigentlich nicht sein. So, und darüber nachzudenken, wie wir halt sowohl Arbeit als auch irgendwie das Einkommen und die Automatisierungsdividende so verteilen, dass irgendwie es für alle irgendwie so einigermaßen okay ist, finde ich halt eine Herausforderung, die dadurch eigentlich leichter wird, wenn es nicht mehr zwingend notwendig ist, dass alle irgendwie 8 Stunden oder mehr irgendwie am Tag arbeiten. Und dieses Nachdenken darüber, wie so ein Gesellschaftsentwurf aussieht, fängt jetzt so langsam an, so langsam wachen auch irgendwie so die linkeren Gruppierungen der Gesellschaft auf und verstehen, dass jetzt so mal ihre Zeit wäre, so langsam mal halt irgendwie mit ein paar Visionen um die Ecke zu kommen und nicht nur irgendwie lange rumzujammern. Aber das dauert halt eine Weile, ne? Also bis man halt irgendwie anfangen kann, so halt einen, darüber nachzudenken, wie halt so eine neue Gesellschaft aussehen könnte, die halt nicht zwingend darauf angewiesen ist, dass irgendwie ein Großteil der Menschen die meiste Zeit unglücklich ist.
Also mir fehlt es nämlich eben auch ein bisschen. Also ich habe so das Gefühl, das Letzte, was irgendwie groß passiert ist, ist schon eine Weile her, wo irgendwie die Gewerkschaften die 35-Stunden-Woche irgendwie erkämpft haben und irgendwie gesagt haben, wir werden alle weniger arbeiten, mit dann so wunderschönen Plakaten irgendwie, dass irgendwie, ich weiß nicht mehr die Formulierung, aber im Prinzip, dass die Kinder auch nochmal ihren Papa sehen.
Ja, das war nicht die 35-Stunden-Woche, das war der freie Samstag.
Genau.
Samstags so. Gehört Papa mir.
So, genau. Aber sag ich mal, dieses Ding, dass sozusagen dadurch, dass weniger gearbeitet wird, im Prinzip man Lebensqualität gewinnt. Und davon reden wir aber eigentlich heute überhaupt nicht mehr. Und das ist ja, also 35-Stunden-Woche wurde ja oft wieder jetzt eigentlich rückgängig gemacht. Und solche Konzepte sind, also mir fehlt wie dir wahrscheinlich irgendwie auch so eine neue Vision dafür.
Ja, also das ist tatsächlich auch eines der Dinge, die ich den Gewerkschaften gerade vorwerfe, dass sie halt da ihren Job nicht tun, weil eigentlich wenn nicht die, müssten jetzt halt mal anfangen, irgendwie darüber nachzudenken, wie halt irgendwie so ein gutes Arbeiten in so einer automatisierungsgeneigten Gesellschaft aussieht und wie halt irgendwie man auch dafür sorgt, dass Automatisierung nicht dafür eingesetzt wird, halt Tätigkeiten ja nur noch irgendwie völlig bescheuert zu machen, so wie halt irgendwie Lagerarbeiter bei Amazon oder so. Und die Frage, wo halt so eine Vision herkommen kann, ist halt momentan unbeantwortet. Die Parteien dümpeln da halt auch eher so vor sich hin. Die Gewerkschaften wachen so langsam auf, so ganz langsam. Vielleicht wird es auch noch rechtzeitig, ja, aber ich denke, dass eben die Auseinandersetzung darüber, in was für eine Gesellschaft wir leben wollen und wie die aussieht und wo die Kohle bleibt und wie halt irgendwie die Verteilungsgerechtigkeit aussieht, die wird, denke ich mal, auch im Kontext irgendwie der Flüchtlingsdebatte irgendwie doch schneller passieren, als viele so bisher dachten. So, und dann geht es halt an die ganz grundsätzlichen Fragen, nämlich in was für eine Gesellschaft wollen wir leben? Wie sieht Gerechtigkeit aus? Was sind irgendwie tatsächlich Menschenrechte? Gehört dazu halt auch vielleicht mehr als nur ein Dach über dem Kopf und irgendwie nicht von der Polizei verprügelt werden? Und so solche Sachen, da müssen wir jetzt halt wieder drüber reden, weil wir eben durch die Digitalisierung, durch Computerisierung, durch Vernetzung jetzt die Werkzeuge in der Hand haben, eine Gesellschaft zu bauen, so wie wir sie gerne haben wollen. Wir müssen halt nur wissen, was wir wollen.
Und an der Stelle unterbreche ich euch. Ich habe nämlich noch zwei Anrufer, Moritz. Die würde ich gerne wenigstens noch zu Wort kommen lassen.
Na klar.
Okay, gute Nacht und schönes Wochenende.
Danke.
Tschüss. Nochmal Widerspruch, und zwar von Henry. Hallo Henry.
Ja, hallo ihr zwei.
Dann widersprich mal.
Zunächst mal vielen Dank, Holgi, für die vielen Stunden der Unterhaltung. Ich gerne widersprechen würde, ist, Frank, du hast vorhin ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass der Ingenieursberuf im Prinzip ein sicherer sei, weil man da ja kreativ wäre. Ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Berlin. Und ich sehe das so ein bisschen kritisch. Ich habe zu einer Zeit angefangen, ich bin 27, ich habe zu einer Zeit angefangen zu studieren, wo sie uns allen gesagt haben, ja, werdet unbedingt Ingenieure, Informatiker, die braucht man immer. Jetzt ist es so, dass die Studierendenzahlen bei uns extrem steigen und die Arbeitgeber, also besonders die Großen, irgendwie so immer weniger Leute gefühlt einstellen. Also vor allen Dingen Airbus, was so luft- und raumfahrttechnisch in Europa so, glaube ich, das größte sein sollte. Und das halte ich für ein ziemlich großes Problem, wenn gleichzeitig immer mehr Leute Studienplätze kriegen.
Na gut, also verzeih mir die Offenheit, aber Luft- und Raumfahrttechnik ist halt einfach Luxusgüterindustrie, ne?
Ja, aber beim Maschinenbau ist es ja ähnlich.
Ist
also
das so?
Geht ja, ja, also die Studienzahlen an der TU, die steigen. Also
ja, klar,
das liegt ja auch daran, sie haben ja jetzt G12, Wehrpflicht ist abgeschafft. Ne?
Aber gut, also klar, ich meine, natürlich ist es halt so, dass irgendwie gerade halt in den Ingenieurswissenschaften halt die weltweite Konkurrenz natürlich auch zunimmt, also gerade halt aus dem asiatischen Raum und so. Und man natürlich darauf angewiesen ist, zu gucken, wie, ja, also sind die Firmen, die jetzt da existieren, können die halt noch weiter wachsen, stellen die halt noch mehr Leute ein, beziehungsweise wie viele Leute altern da raus, so. Auf der anderen Seite ist es aber gerade so, dass ich, also gerade so im Bereich halt so Maschinenbau, Mechatronik und so halt auch eine riesige Menge an Startups sehe, die gerade irgendwie von Leuten hochgefahren werden, die halt einfach neue Ideen haben, die neue Sachen bauen. Da passiert eigentlich fast noch mehr als in der Softwarebranche gerade. Und insofern bin ich da eigentlich vorsichtig optimistisch. Also vielleicht wirst du dann halt keine Satelliten bauen, sondern eher, keine Ahnung, Fahrräder.
Ja, das ist genau das, womit ich mich beschäftige. Das sehe ich auch, dass in Berlin da ziemlich viel ist, aber da braucht man eben auch noch wahrscheinlich noch mehr Wirtschaftsausbildung. Und das ist natürlich, also das
Ach, Problem, lass dich nicht einreden. Also das ist tatsächlich so, dass diese BWLer in diesen Startups können ja nichts.
Das lernt man, während man lebt.
Das ist also wirklich, lass dich nicht einreden, dass du deinen Schlips brauchst.
Ich habe jetzt auch keine Angst darum, dass ich jetzt keinen Job kriegen könnte, weil ich mich jetzt in einem Masterstudium befinde und eigentlich glaube, dass ich recht gut ausgebildet bin. Mir geht es bloß darum, dass wir halt immer mehr junge Leute auf diesen Weg bringen, den die vielleicht am Ende nicht gehen können. Und dann ist es eben auch zu spät, vielleicht nochmal einen anderen Beruf irgendwie zu ergreifen.
Naja, bloß, also mal ganz ehrlich, als Ingenieur hast du halt eine gute naturwissenschaftlich-mathematische Ausbildung. Das heißt, du kannst im Zweifel, wenn du willst, auch noch irgendwie das bisschen Finanzen, das kannst du halt am Abendkurs lernen. Weißt du, dann kannst du halt, also gucken wir uns irgendwie so große Unternehmen wie Bosch an oder so, irgendwie, da sind halt die Abteilungsleiter, sind halt Halbleiterphysiker. Ne, und die, oder ähnliche, also die haben halt einfach eine Ausbildung, die halt irgendwie Hand und Fuß hat, die können halt auch noch ganz andere Dinge tun und haben sich halt entschieden, jetzt halt irgendwie diesen Management-Track zu nehmen, weil man da halt mehr Geld und Karriere machen kann. Aber das heißt halt nicht, dass die grundlegende Ausbildung halt da falsch wäre. Im Gegenteil halte ich es halt für schlauer, mehr Menschen halt irgendwie mit so einer Art von Ausbildung zu versehen, auch wenn sie hinterher was völlig anderes machen, weil sie dann wenigstens halt eine Grundlage haben, mit der sie halt in andere Tätigkeitsbereiche relativ einfach reinrutschen können.
Ja,
ist halt die Frage, ob man das will.
Das ja, ist gut. Es ja immer. Ne? Und da mache ich jetzt den Punkt, weil ich gerne Andreas noch zu Wort kommen lassen würde und gleich ist die Sendung zu Ende. Super, Henry, vielen Dank. Auch. Gute Nacht, tschüss. Und das letzte Wort, das erteile ich Andreas. Hallo Andreas. Jetzt legt er auf. Andreas? Andreas?
Ja, Entschuldigung, mir ist gerade mein Handy aus.
Ach so, alles klar. Du hast das letzte Wort. Mach was draus.
Oh.
Also ich habe dich extra bis zum Schluss aufgehoben, weil du so eine positive Nachricht mitbringst.
Ja, eine positive Nachricht ist zum Beispiel, was ich finde, also ich habe den ganzen Abend zugehört, beziehungsweise den halben Abend, und es haben ziemlich viele Leute angerufen, die mit Computertechnik oder sowas zu tun hatten. Und deshalb dachte ich mir, ich komme aus dem Baugewerbe, bin Zimmermann. Mhm. Und ich muss sagen, also der Beruf wird eigentlich so wie ich ihn gelernt habe, nie aussterben.
Dachstühle gehen immer kaputt. Dachstühle müssen immer gebaut und repariert werden.
Genau. Und das kann heutzutage keine Maschine machen. Die Maschine kann zum Beispiel den Dachstuhl, also es gibt Holzbearbeitungsmaschinen, da steckt man eine CD rein mit dem Dachstuhl. Dann steckt man einfach nur das Holz rein, was der Computer vorgibt.
Aber hochklettern.
Und hinten raus kann man aufbauen.
Hochklettern musst du immer nur selber, ne?
Das ist richtig.
Was sagst also, du, Frank? Gesagt, Frank grinst.
Naja, Gott, also ich meine, ich finde es gut, wenn irgendwie noch Leute was mit den Händen machen, so, weil den ganzen Tag Bits schubsen macht halt auch nicht glücklich, ne? Und insofern, ja, also ich denke mal, die Baubranche wird sicherlich eine der späteren sein, die halt von Roboterisierung betroffen wird, aber ich glaube mal, dass diese ganze Rationalisierung mit so Baukastensystemen und was du schon sagst, so automatisierte Erstellung halt von ja, Systemen und so, die schlägt ja da schon rein und dann brauchst du halt auch weniger Leute, um so ein Haus dahin zu stellen.
Also doch ja, nicht die.
Das ist richtig, aber es müssen immer noch Leute da sein, die davon Ahnung haben, wie man so ein Ding aufbaut. Und man kann da auch nicht x-beliebige reinstellen. Also die müssen da auch einen gewissen, sowas in einer Art wie Lego-System, diesen Bauplan auch kapieren. Also
ja,
glaube ich nicht, dass da so ein Roboter sich hinstellt oder beziehungsweise so ein Baukran. Man muss auch die Zeit rechnen. Ich glaube, so ein Computer, der braucht ja auch gewisse Zeit.
Wir werden es halt sehen. Das ist das Spannende daran. Ich muss leider Schluss machen, mein lieber Andreas. Vielen Dank fürs letzte Wort und ein schönes Wochenende.
Ebenso, Dankeschön.
Gute Nacht, tschüss.
Tschüss.
Und danke, dass du da warst, Frank.
Ja, danke, dass ich in deiner letzten Sendung zu Gast sein durfte.
Ja, gern geschehen.
Das ist ja doch so ein bisschen so Ende einer Ära, ne?
So ein bisschen,
yeah.
Ja.
So.
Ja, das ist, wie Frank schon sagte, meine letzte Sendung auf Fritz gewesen hier. Ich mache jetzt Platz für den Nachwuchs, weil irgendwo muss der Nachwuchs ja auch herkommen. Und jetzt habe ich André Langenfelds Show oben abgefahren. Ne? Meine letzte Amtshandlung ist Dilettantismus. Dabei habe ich mir jetzt extra so... Scheiße, ach komm, warte mal, ich muss mal eben den Wolkenberg, das ist die Schlussplatte, die ich mal spiele, das ist aber auch schwierig hier. Nee, Move, Next. So, das ist alles schrecklich. Also, was ich sagen wollte ist, das war meine letzte Sendung und ich mache Platz für den Nachwuchs, weil irgendwo muss der Nachwuchs herkommen und ich habe einen Wunsch, den habe ich mir extra aufgeschrieben, damit ich nicht viel zu viel Mist erzähle. Ich wünsche mir, dass ihr alle lernt, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Karl Popper kann euch dabei ein bisschen helfen. Und wenn ihr das gelernt habt, wünsche ich mir, dass ihr euch dem Unsinn entschieden entgegenstellt. Und dann lernt nicht jedes Unsinnsfass aufzumachen, weil es einfach da steht. Ihr solltet lieber was zum Lachen finden, und zwar jeden Tag. Und bitte redet zusammen. Das war mir eine große Ehre und ein großes Vergnügen, fast zwei Jahrzehnte mit euch und für euch Radio zu machen. Ich bin Holger Klein und ich danke euch für die Aufmerksamkeit.
Und das hört man.